Wir wollen noch zusammen beten. Gott, unser Vater, wir möchten dich preisen im Namen des Herrn Jesus Christus, dass wir heute Nachmittag auch wieder so zusammen sein dürfen, um dein Wort zu studieren. Hilf du uns, dass wir dein Wort verstehen, dass dein Wort unser Leben verändert, umgestaltet in das Bild deines geliebten Sohnes. Und hilf uns, dass wir das auch ausleben können, was wir auch heute Nachmittag lernen, und dass die Erkenntnis deines Wortes uns dazu bringt, dass wir dich mehr lieben und dich anbeten. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, jetzt kommen wir zum Thema von heute Nachmittag. Einführung in das Buch des Propheten Jona. Haben alle das Skript bekommen? Wer noch nicht? Hand hoch. Zu Beginn lesen wir aus Kapitel 1. Auf Seite 2 und folgende habe ich eine möglichst wörtliche Übersetzung des Propheten aus dem Hebräischen gemacht. Und es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, indem er sagte: Steh auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rede gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht aufgestiegen. Da stand Jona auf, um nach Tarsis zu fliehen, von dem Angesicht des Herrn weg. Und er ging hinab nach Jaffo, und er fand ein Schiff, das im Begriff stand, nach Tarsis zu fahren. Und er bezahlte seinen Fahrpreis, und er ging in Es hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Der Herr aber warf einen großen Wind auf das Meer, und so entstand ein großer Sturm auf dem Meer, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich, und dann jeder schrie zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, in das Meer, um es von ihnen zu erleichtern. Jona jedoch war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und war in einen Tiefschlaf gefallen. Und es nahte zu ihm der Kapitän, und er sprach zu ihm: Was ist mit dir, o Tiefschläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht wird der Gott, das bedeutet der wahre oder höchste Gott, an uns denken, und so werden wir nicht umkommen. Und sie sprachen einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen werden, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Und sie sprachen zu ihm: Sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Was ist deine Arbeit, und woher kommst du, und welches ist dein Land? Und aus welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Da fürchteten die Männer sich mit großer Furcht und sprachen zu ihm: Warum hast du dies getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn weg auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen erzählt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir dir tun, damit sich das Meer gegen uns beruhigen wird? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und er sprach zu ihnen: Hebt mich auf und werft mich in das Meer, und so wird sich das Meer gegen euch beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen gegen euch tobt. Und die Männer ruderten hart, um das Schiff zum Festland zurückzubringen. Aber sie vermochten es nicht, denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn. Und nun kommt ein poetischer Text. Alles bisher ist in Jona Prosa, und jetzt kommt Poesie. Und darum habe ich das hier mit in Verszeilen abgedruckt. Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, wegen der Seele dieses Mannes, und lege nicht unschuldiges Blut auf uns. Denn du, Herr, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat. Und sie hoben Jona auf und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still von seinem Wüten. Da fürchteten die Männer den Herrn mit großer Furcht und schlachteten dem Herrn Schlachtopfer und gelobten Gelübde. Bis dahin. Wir gehen zu Seite 1, der Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Wann lebte der Prophet Jona? Dies erfahren wir aus 2. Könige 14, Vers 25. Es geht hier um die Zeit von Jerobeam dem Zweiten, König über das Nordreich der 10 Stämme, das Nordreich Israel. Er stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingange Hamats bis an das Meer der Ebene, das ist das Tote Meer, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad-Hefer war. Denn der Herr sah, dass das Elend Israels sehr bitter war und dass dahin war der Gebundene und dahin der Freie und dass kein Helfer da war für Israel. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen würde unter dem Himmel hinweg. Und so rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes Joas. Jerobeam herrschte nach der korrekten Datierung der Königszeit von 825 bis 785 vor Christus. In der Fußnote habe ich erklärt, so nach korrekter biblischer Datierung. Das ist also die Datierung, die man in dem bereits empfohlenen, heute Morgen empfohlenen Buch von Floyd Nolan Jones, The Chronology of the Old Testament, nachlesen kann. Für heute Morgen, wenn irgendwelche Fragen zu den Zahlen bei den Königen aufkommen, die wir so schnell und in Übersicht behandelt haben, dann findet man hier alles beantwortet. Und es gibt auch eine CD drin, da kann man eine große Karte ausdrucken, wo man all diese Schwierigkeiten und besonderen Zählweisen kann man da alles nachvollziehen. Möchte ich also sehr, sehr empfehlen. Thiele hatte Jona eben die Zeit Jerobeams ein bisschen später datiert, nämlich 782 bis 753 vor Christus. Nun, das Thema dieses Buches kann man umschreiben mit einem Titel. Gottes Gnade gilt nicht nur Israel, sondern auch den Heidenvölkern. Wir haben gleich gelesen in 2. Könige 14, dass die Zeit Jerobeams eine Zeit war, in der Gott sich über das Elend der 10 Stämme erbarmt hatte. Und darum gab es unter Jerobeam dem Zweiten ein ganz neues Aufleben, einen wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Königreich, das von Anfang, seit der Spaltung, 976 vor Christus, immer im Götzendienst verharrte. Es gab nie eine Reformation. Im Südreich gab es unter verschiedenen Königen Reformationen. Nie, nicht einmal im Norden. Und trotzdem hat sich Gott über Israel erbarmt, Gnade gegeben. Jerobeam hat also 40 Jahre lang geherrscht. Und über 40 Jahre geherrscht. Und es gab so einen richtigen Aufschwung. Aber traurig, wir erfahren zum Beispiel im Buch Amos, dass man all diesen Aufschwung benutzt hat, um im Luxus zu schwelgen und sich überhaupt nicht zu sorgen um die Zukunft und um das angekündigte Gericht. Wir können das sehr schön vergleichen mit unserer Zeit. Ab dem Zweiten Weltkrieg hat Europa einen Aufschwung erlebt, nach der Katastrophe. Einen Aufschwung, wie man das noch nie gesehen hat in der ganzen Weltgeschichte zuvor. Und die Leute sind immer reicher geworden. In 50er Jahren waren viele von unseren Familien waren noch arme Leute. Und auch in den 60er Jahren noch viele, ein bisschen weniger als in den 50er Jahren. Aber die wurden immer reicher. Und diesen Wohlstand, den wir heute genießen in unserer Zeit, das ist sensationell. In dem Sinn, dass ganz gewöhnliche Leute leben so heute wie Fürsten früher. Ja, die haben kein Privatorchester, wie die früheren Fürsten da auf ihrer Burg. ein Streichorchester hatten für schöne Anlässe. Nein, die haben 4-5 Stunden Musik mit iPod. Und die haben sich 1000 Lieder runtergeladen. Und sich vorstellen. Die haben alles. Und natürlich fließend warm und kalt Wasser, das ist ja sowieso selbstverständlich. Aber was man da alles zur Verfügung hat, eine Mobilität. Und eben, man kann essen, was man will. Früher hat man Brot gekauft. Heute kann man Kartoffelbrot kaufen, man kann Bauernbrot kaufen, man kann 20 verschiedene Sorten Brot kaufen. Also etwas Unglaubliches. Und warum ist das so?
Und wir erleben einen Frieden in Europa.
Wie noch nie zuvor. Warum ist Europa so toll geworden? Gar nicht. So gottlos wie noch nie. Und trotzdem geht es so gut. Das ist wie in der Zeit von Jona. Gott hat sich erbarmt und wollte seine Güte zeigen. Und wollte durch Güte uns zur Buße leiten.
Aber viele haben diese Sprache nicht verstanden. Und wenn dann einmal die Katastrophe kommt über Europa,
dann werden sie Gott anklagen. Wie kannst du so etwas zulassen? Aber Gott hat die Möglichkeit, mit uns zu sprechen, in Güte und in Strenge. So steht es in Römer 11. Siehe die Güte und die Strenge Gottes. Also, so müssen wir auch unsere Zeit sehen. Das ist nicht eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sondern es ist Gottes Güte, die uns zur Buße leiten will. Aber es haben auch viele haben es verstanden und haben seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich zur Bekehrung gefunden und Gottes Güte erfasst. Ja, also das Prophetenbuch Jona zeigt, Gottes Gnade gilt nicht nur für Israel. In seiner Zeit war das besonders aktuell, sondern auch für die weit entfernten Heidenvölker. Ich möchte das Buch in kurzen Sätzen so zusammenfassen. Obwohl Gott Israel als sein Volk auserwählt hat, siehe 5. Mose 7, Vers 6, will er auch den anderen Völkern seine Gnade erweisen. Jona muss lernen, die weltweiten Gnadenabsichten Gottes voll zu akzeptieren. Die Tatsache, dass Gott bereit war, den assyrischen Niniviten zu vergeben, zeigt, auch für den größten Feind Israels gibt es Gnade, wenn er reuig umkehrt. Nun wollen wir uns das Buch ein bisschen Reihe nach vergegenwärtigen. Wir haben ganz am Anfang Gottes Berufung des Propheten, um einen Missionsdienst an den Niniviten auszuführen. Aber Jona dachte, oh nein, ich gehe nicht dorthin. Ich weiß ganz genau, wenn ich dort predigen gehe, dann, wenn diese Leute dann das annehmen, wird Gottes Gnade über sie kommen, anstatt dass diese bösen Assyrer endlich gerichtet werden. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, was waren diese bösen Assyrer? So ab dem 9. Jahrhundert vor Christus stiegen die Assyrer zur Weltmacht Nummer 1 auf. Sie eroberten ein Land im Nahen Osten nach dem anderen, ausgehend vom Nordirak. Da war Ninive, Assur, diese alten assyrischen Städte. Sie haben ein Volk nach dem anderen unterworfen. Die gingen mit ihren Gegnern nicht zimperlich um. Es war üblich, dass man Feinden die Nase abgeschnitten hat, dass man sie lebendig gehäutet hat, Zunge rausgeschnitten und so weiter. Abscheuliche, brutale, heute würde man sagen, menschenrechtsverletzende, kriegsverbrecherische Taten, das war das schlicht das Normale. Das heißt, der ganze Nahe Osten zitterte vor den Assyrern. Das war etwa so wie im Kalten Krieg die Angst vor
der Sowjetunion.
Wann schlagen die mal zu bei uns? Ja? Und manche haben ja das geahnt, was sich nachher herausgestellt hat. Man hat ja im Osten bereits den Atomkrieg gegen Westeuropa geübt. Der Plan war da, ein Drittel wird mit Atomwaffen zusammengeschlagen und dann in kürzester Zeit wird der Rest von Europa erobert. Man hat in Ostdeutschland geübt und dann kam der Zusammenbruch. Und der Plan wurde nie ausgeführt. Aber Wir haben gemerkt, wenn die kommen, das sind dann nicht die russischen Freunde der SP und so. Das sind keine Freunde, sondern das sind wirklich Feinde, die hätten uns alles zusammengeschlagen. Und so haben viele gezittert vor dieser Großmacht der Sowjetunion. Und so hat man damals gezittert vor der Großmacht Assyrien. Ja, und jetzt wird Jona berufen, dorthin zu gehen, zu den Assyrern, zu predigen. Und Jona hatte Angst. Die gerichtsreifen Assyrer, die sollen das Gericht Gottes spüren und die sollen nicht Gnade finden. Und so flieht er von Gott weg. Der Auftrag, 1 Vers 2, war klar. Steh auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rede gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht aufgestiegen. Sie waren wirklich böse. Und nun, Jona steht auf, wie Gott das befohlen hat. Ja? Steh auf, und dann Vers 3, da stand Jona auf. Aber nicht, um nach Ninive zu gehen, sondern um nach Tarsis zu fliehen. Tarsis war eine phönizische Kolonie in Südspanien. Ein bisschen weitergelegen als da die Brücke von Gibraltar. Die Phönizier, das waren die Kanaaniter im heutigen Libanon. Mit den wichtigen Städten Tyrus und Sidon. Also, Jona sagte sich, ich gehe nicht nach Ninive, in den heutigen Nordirak, sondern ich gehe, anstatt in den Osten, gehe ich nach Westen, und zwar so weit wie möglich. Bis nach Spanien. Von Amerika wusste er wohl nichts. Darum reichte Spanien, ja? Ich habe unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten auf Seite 1 bei Punkt 6 vermerkt, die Distanz Jaffo, Ninive, beträgt etwa 1000 Kilometer. Also man muss ja ein bisschen über den fruchtbaren Halbmond den Umweg machen, nach Norden, dann ein bisschen abbiegen rüber in den Nordirak. Das geht etwa 1000 Kilometer. Die Distanz Jaffo-Tarsis beträgt etwa 3600 Kilometer. Also er geht in die gegenteilige Richtung und, sagen wir mal, 3 bis 4 Mal weiter. Jaffo, muss ich noch erklären, das liegt südlich des heutigen Tel Aviv. Jaffo oder im Neuen Testament Joppe, das war der große Schiffshafen Israels im Altertum. Es war noch nicht Haifa. Das erste in der modernen Zeit ist Haifa, der große Schiffshafen Israels am Mittelmeer geworden. Übrigens in dem Zusammenhang noch interessant, wenn einmal der Westen in der Endzeit, ganz kurz vor dem Wiederkommen des Herrn, seine Truppen verschieben wird nach Israel, dann müssen die Kriegsschiffe nach Haifa gehen. Und im Hinterland von Haifa liegt die Ebene Harmagedon, Jezreel genannt. Also bietet sich dann richtig an als Aufmarschort, Harmagedon. Aber das ist erst so, seit der Schiffshafen eben in Haifa liegt. Aber zur Zeit, als Johannes prophezeit hat, 95 nach Christus, Offenbarung, da war eben der Schiffshafen nach wie vor südlich. Das heißt also Joppe oder dann der Schiffshafen von Caesarea, schon ein bisschen weiter, aber nicht Haifa. Schon interessant, das ist Prophetie. Und nebenbei gesagt, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, wenn man vom Karmel runter eine schöne Sicht in die Harmagedon-Ebene oder die Jezreel-Ebene hat, dann sieht man einen der größten Militärflugplätze Israels mit Abflugpisten in alle Himmelsrichtungen. Also ideal, wenn der Westen aufmarschieren muss in Israel. Die Kriegsschiffe können nach Haifa und die Flugzeuge können gerade direkt in Harmagedon landen. Ja, also, aber wir sind jetzt immer noch bei Jaffo. Das liegt also südlich von Tel Aviv. Heute ist das zusammengewachsen mit Tel Aviv. Also eine Einheit. Tel Aviv gibt es im Alten Testament noch nicht. Nur ein Tel Aviv im Irak, im Buch Ezekiel. Aber es ist nicht das Gleiche. Tel Aviv wurde gegründet 1909. von den frühen Siedlern. Ab 1882 sind ja die ersten Juden so in großer Menge nach Palästina zurückgekehrt. 1909 haben sie auf dem Wüstensand Tel Aviv gebaut. Das ist heute das große Zentrum, wo man das Vergnügen sucht. In Haifa arbeitet man, das ist das erste Ballungszentrum. Und in Tel Aviv hat man Vergnügen und in Jerusalem, dort betet man. Das sind so die drei großen Zentren. Ja, nur einfach, dass man weiß, wo Jaffo liegt. Und da hat also Jona ein Schiff gefunden. Und zwar war das ein Schiff der Phönizier. Denn die Kanaaniter im Libanon, das waren die führenden Schifffahrtsexperten im ersten Jahrtausend vor Christus. Sieht man das unter Punkt 5, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Die Phönizier, das bezeichnet die Kanaaniter im Libanon, waren die führenden Schifffahrtsexperten im ersten Jahrtausend vor Christus. Deshalb stiegen sie zur größten Wirtschaftsmacht der alten Welt auf. So wurde Tyrus eben der Umschlagplatz der Welt. Das war also New York damals. Also wenn man Aktienkurse gehabt hätte, dann wäre das Zentrum gewesen in Tyrus bei den Phöniziern. Das waren die besten Schifffahrer der Welt. Und man vergleiche dazu die Prophetie über Tyrus in Hesekiel 26. Da wird diese Wirtschaftsmacht ins Visier des Propheten genommen und das Gericht wird angekündigt, dass sich dann alles wörtlich erfüllt hat. Und dann ganz eindrücklich im nächsten Kapitel, Hesekiel 27, dort hat man ein ganzes Kapitel, das eine wunderbare Beschreibung gibt von einem solchen modernen, damals hochmodernen phönizischen Handelsschiff gibt. Aber am Schluss geht das Ganze unter. Also ein Handelsschiff wird beschrieben, das am Schluss im Meer ertrinkt. Aber ganz, ganz eindrücklich beschrieben. Muss man mal nachlesen. Dann hat man einen kleinen Eindruck davon, was das für ein Schiff war, mit dem Jona aufs Mittelmeer ging, um eben nach Europa zu fliehen. Das war also eine andere Europareise als die von Paulus. Ja? In Apostelgeschichte 16, da war Paulus noch in der heutigen Türkei und dann hat er sich gefragt, wo sollen wir weiter in die Mission gehen? Und dann kam dieser Traum, den mazedonischen Mann, der rief, komm herüber und hilf uns. Und dann mit seinen Freunden zusammen hat Paulus beschlossen am nächsten Tag, das ist ein Ruf Gottes. Und so kam der Heidenapostel nach Europa, um das Evangelium hier zu verkündigen. Aber Jona, lange Jahrhunderte vor ihm, ging auch nach Europa, aber eben um vor dem Angesicht des Herrn zu fliehen. Schrecklich, ein Prophet war er. Und zwar ein beglaubigter Prophet, denn wir haben in 2. Könige 14 gelesen, wie seine Prophetie sich erfüllt hat. Damals, ganz genau wie Jona es vorausgesagt hatte, so traf die Prophetie ein. Und dieser Mann will jetzt von Gott fliehen. Also wir haben es hier nicht zu tun mit einem Ungläubigen, der vor Gott flieht, sondern mit einem Gläubigen, der vor Gott flieht. Weil er einfach nicht gehorchen will. Er weiß, was Gottes Wille für sein Leben ist, aber er will nicht. Und so geht er auf die Reise. Dieser Ausdruck, den wir wiederholt gelesen haben, er floh von dem Angesicht des Herrn weg, der kommt zum ersten Mal in der Bibel vor, in 1. Mose 4. Das ist die Geschichte von dem gottlosen Kain, dem Brudermörder. Das war kein Atheist, denn er hat sogar mit Gott gesprochen. Er wusste um die Existenz Gottes. Aber 1. Mose 4, Vers 16 sagt, und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, östlich von Eden. Weg vom Angesicht des Herrn. Schrecklicher Ausdruck. Im Judasbrief wird darauf angespielt, dort geht es um die abgefallene Christenheit. Und von dieser abgefallenen Christenheit wird gesagt in Judasbrief, Vers 11. Ich lese schon Vers 10. Diese aber lästern, was sie nicht kennen. Was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Also keine Gottesfurcht, das Gegenteil, Lästerung. Und das, was sie verstehen wie die unvernünftigen Tiere, das ist übrigens das Triebleben, die Sexualität. Das verstehen sie so wie unvernünftige Tiere und darin verderben sie sich. Das spricht schon in unsere Zeit hinein. Und dann wird erklärt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Das ist der Weg weg vom Angesicht des Herrn. Das entspricht diesem Abfall von Millionen von Menschen seit den 60er Jahren, wo man die sexuelle Revolution eingeläutet hat. Da haben sie begonnen, wie die unvernünftigen Tiere, sich in den Dingen, die sie natürlicherweise verstehen, zu verderben, weg von dem Angesicht des Herrn.
Aber bei Jona, ein Gläubiger, der weggeht vom Angesicht des Herrn. Nicht nur ein Bekenner.
Schrecklich. Übrigens, Judas Brief, Vers 11 sagt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Der Weg Kains geht weg von Gott. Der Irrtum Bileams war dieser Irrtum. Es ist möglich, Israel zu verfluchen. Das war völlig unmöglich. Gott lässt das nie zu, dass sein errettetes Volk einfach verflucht wird. Das war der Irrtum Bileams und er meinte damit Geld zu kassieren. Also das ist ein Bild von den Menschen, die versuchen, mit Religion Geld zu machen. Und ich kann schon erklären, das kann man also auf ganz einfache Art machen. Haben viele auch gemacht. Haben zum Beispiel in Zürich an der Uni Theologie studiert, weil sie nicht wussten, was sie sonst studieren sollten. Echt, das ist kein böser Spruch, sondern das ist so. Auch in den 60er Jahren waren das viele Linke, die haben sich gesagt, wie könnte ich aktiv sein und gut unterstützt sein? Ja gut, ich studiere Theologie, kriege eine Wohnung, 10.000 Franken Gehalt und dann muss ich ja nicht unbedingt Seelsorge machen, sondern habe ich eine gute Plattform für meine linke Propagandaarbeit. Also, das ist der Irrtum Bileams und dann Widerspruch Koras. Korah hat sich aufgelehnt gegen die Autorität von Mose, der das Wort Gottes brachte, und gegen die Autorität Aarons, der als Priester das Opfer in Israel brachte. Und so haben wir diese Rebellion gegen Gottes Wort als Autorität und die Rebellion gegen das stellvertretende Opfer Christi. Dieser Vers ist genau die Umkehrung von Johannes 14, Vers 6, wo der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg zum Vater. Hier haben wir den Weg Kains. Weg vom Angesicht des Herrn. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Da haben wir als Gegensatz, sie haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams überliefert. Irrtum ist das Gegenteil von Wahrheit. Und der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber hier steht, in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen, gestorben im Gericht. Das Gegenteil vom Leben. Ja, also das einfach zur Vertiefung dieses schrecklichen Ausdrucks. Jona floh vor dem Angesicht des Herrn. Wir haben oft in der Bibel diesen Ausdruck, das Angesicht des Herrn. Das bedeutet nichts anderes als in die Gegenwart Gottes kommen. Vor ihn treten. Aber Jona wollte weg, weil er diesen Auftrag nicht erfüllen wollte. Bewusster Ungehorsam im Leben eines Gläubigen. Ja, und dann haben wir einen ganz traurigen Niedergang im Leben von Jona. Also er steht auf. Jona 1, Vers 3. Aber in den zweiten Satz. Und er ging hinab nach Jaffo. Natürlich, er wohnte in Galiläa, denn wir haben ja gelernt aus 2. Könige 14, er war von Gad Hefer. Das ist einige Kilometer entfernt von Nazareth, wo später der Erlöser die längste Zeit seines Lebens wohnen sollte. Dort von Gad Hefer ging er hinab nach Jaffo, das ist natürlich weiter unten, weil es ja auf Meereshöhe ist, ja? Ungefähr. Da ging er hinab nach Jaffo. Aber dieses geografische Hinabgehen entsprach auch seinem Weg, seinem geistlichen Weg, der hinabging. Und dann dort in Jaffo heißt es, und er fand ein Schiff, das im Begriff stand, nach Tarsis zu fahren. Und er bezahlte seinen Fahrpreis und er ging in es hinab. Ja, muss er also vom Westland in Jaffo, muss er hinabsteigen, ein Schiff, da ist er noch weiter unten, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber da war noch nicht genug weit unten. Es kommt da ein Wind, Vers 4, ein Sturm. Alle fürchten sich, außer einem. Denn wir lesen in Vers 5 am Schluss, Jona jedoch war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen.
Also er war nicht nur da im Schiff unten jetzt, sondern er ging noch weiter hinunter, bis in den unteren Schiffsraum. Und das war auch noch nicht genug tief. Und hatte sich hingelegt. Also er lag da unten dann noch flach. Der Kopf war also nicht so, sagen wir, 1,60, 70 über dem Boden. Er hat sich noch flach gelegt. Und auch das war noch zu wenig tief. Er fiel in einen Schlaf. Und zwar sagt die Bibel, in dem hebräischen Wort nicht einfach ein Schlaf, sondern ein Tiefschlaf. Das hebräische Wort Tardema ist das gleiche Wort, das wir zum ersten Mal finden in der Bibel bei der Operation von Adam. Gott hatte Adam in einen Tiefschlaf fallen lassen. In dem Fall war das eine echte Narkose. Und dann hat Gott eine Rippe herausoperiert, um daraus Eva zu bilden. Ja, zu klonen, kann man sagen, ja. Ja, und wir können das auch nachdenken. Natürlich, es war Gottes Wunderwerk. Aber in jeder Zelle von Adam stand ja, wie man Adam bauen muss. Aber die Chromosome sind XY. Und es musste eine Frau gebaut werden. Und das heißt, Gott baute aus der Rippe eine Frau, ihm entsprechend. Da muss man einfach, theoretisch überlegt, das Y abstreichen, das X verdoppeln. Dann ist es eine Frau, aber die entspricht ihm ganz. Denn Gott hat gesagt, ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Ja. Also da finden wir zum ersten Mal diesen Tiefschlaf. Und Jona fällt also in einen tiefen, tiefen Schlaf. Das war keine Narkose, aber einen sehr gründlichen Schlaf. Aber auch das war noch nicht genügend tief. Er wird ja geweckt. Und muss den Phöniziern, diesen kananitischen Götzendienern, erklären, warum eigentlich dieser Sturm gekommen ist. Und er sagt, das ist wegen mir, wegen meinem Ungehorsam. Und er sagt, ihr müsst mich einfach über Bord werfen. Und da warfen sie ihn aus dem Schiff ins Wasser hinunter. Da kam er noch tiefer als in seinen Tiefschlaf. Aber im Wasser blieb er nicht einfach so da oben im Bereich des Meeresspiegels, sondern er wurde von einem Fisch verschluckt. Und kam in den Bauch eines Fisches.
Und dieser Fisch, wie wir dann noch sehen werden im weiteren Text, schwamm dann hinab in die Tiefen des Meeres. Also schon eindrücklich dieses Absteigen des ungehorsamen Propheten. Und so ist es, wenn wir vom Herrn weggehen, dann geht es abwärts. Und es entsteht eine Dynamik. Das bleibt nicht stehen. Es geht immer weiter abwärts. Erst wenn die Buße und die Umkehr kommt, gibt es eine Wende. In Kapitel 2 werden wir dann Jonas Bußgebet anschauen und Gott bringt ihn wieder hinauf bis aufs Festland und dann ist er sogar bereit, nach Nordirak zu reisen, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Ich habe auf Seite 2 unter dem Titel Der Aufbau des Buches folgende Einteilung notiert. Das ganze Buch Jona ist sehr einfach einzuteilen. Diese 4 Kapitel bestehen aus 2 großen Teilen. Kapitel 1, 2 und Kapitel 3, 4. In Kapitel 1, 2 haben wir Römisch 1, Gottes Werk an Jona im Westen. Ja, Jona floh ja in den Westen, aufs Mittelmeer, Richtung Tarsis. Und Gott tut sein Werk an den Propheten, um ihn zur Umkehr und Buße zu führen. Aber nachher, als er einmal umgekehrt war, war er bereit, in den Osten zu gehen. Und so haben wir Römisch 2, Gottes Werk an Ninive im Osten. Also ganz eindrücklich diese Entsprechung. Und Römisch 1 lässt sich so aufteilen. Erstens, Jonas Abkehr und der große Sturm. Kapitel 1. Zweitens, Jonas Umkehr und der große Fisch. Kapitel 2. Römisch 2 lässt sich so einteilen. Erstens, Jonas Demut und die große Erweckung. Kapitel 3. Und zweitens, Jonas Unmut und Gottes große Gnade. Kapitel 4. Was weiter in Kapitel 1 zu denken gibt, wir finden hier, wie Gott handelt in der Natur. Ich habe bei charakteristischen Ausdrücken und Besonderheiten beim drittletzten Punkt notiert, Gottes Walten über die Natur. Er wirft einen heftigen Wind aufs Meer. So haben wir das gelesen in Kapitel 1, Vers 4. Der Herr aber warf einen großen Wind auf das Meer. Und dann, in Kapitel 2 werden wir davon lesen, Vers 11, er befiehlt dem Fisch auszuspeien. Ja, 2, Vers 11. Ja, das ist eigentlich hier in der Zählung 3, Vers 1. Und der Herr gab dem Fisch einen Befehl, und da spie er Jona an das Festland. Und weiter, wir lesen davon, von Gott, wie er Dinge bestellt. Es heißt schon in Kapitel 2, Vers 1, er bestellt einen großen Fisch. 2, Vers 1, und der Herr entbot oder bestellte, kann man auch übersetzen, einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und weiter liest man in Kapitel 3, Vers 6, wie er einen Wunderbaum, heißt eine Rizinusstaude, einen Wurm und einen schwülen Ostwind bestellt. 4, Vers 6 lese ich vor. Ich meine natürlich 4, Vers 6. Und der Herr, Gott entbot eine Rizinusstaude und ließ sie zugunsten von Jona über ihm emporwachsen, um ein Schatten über seinem Haupt zu sein, um ihn von seinem Übel zu retten. Das ist das Gebot für den Baum. Und dann der Wurm und der Ostwind, Verse 7 und 8. Und der höchste Gott, oder der wahre Gott, entbot am folgenden Morgen beim Aufgang der Morgenröte einen Wurm. Und er stach die Rizinusstaude und so vertrocknete sie. Vers 8, und es geschah, als die Sonne aufging, da entbot Gott einen glühenden, heißen Ostwind, und die Sonne stach auf den Kopf Jonas, und so sank er erschlafft nieder und bat, dass seine Seele sterben möge. Also ganz eindrücklich, wie Gott über die Natur verfügt und aktiv da einwirkt. Wir können übrigens noch mehr sagen dazu aus dem Buch Jona. Ich habe beim Text, beim Bibeltext Fußnote 8, das ist auf Seite 3, dort habe ich noch hingeschrieben, Gottes Macht über die Natur, er wirft einen Wind aufs Meer, 1 Vers 4, entbietet einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen, 2 1, und befiehlt dem Fisch, Jona auszuspeien, ferner entbietet er eine Rizinusstaude, 4 Vers 6, einen Wurm, 4 7, und einen glühenden heißen Ostwind, 4 Vers 8. Er hat auch Macht über den Zufall. Davon haben wir in Kapitel 1 ja gelesen. Diese Phönizier haben das losgeworfen, um herauszufinden, wer der Schuldige ist an diesem Sturm. Und es ist uns klar, nach Zufallsprinzip wird man sicher nicht den Schuldigen so finden. Das geht nur, wenn der Zufall in der Hand Gottes ist. Und so hat Gott das geführt, dass dieses menschlich geworfene Los auch den richtigen traf. Also Gott ist der Gott, der auch den Zufall in der Hand hat. Der Gott der Bibel ist nicht der Gott der Aufklärung. In der Aufklärungszeit hat man sich ja ganz bewusst von der Bibel als Autorität distanziert. Im 17., 18. Jahrhundert. Und da hat man nicht gesagt, es gibt keinen Schöpfer. Weil den Leuten war völlig klar, von irgendwoher muss ja die Ordnung der Welt kommen. Also einen Schöpfer brauchen wir. Aber man hat sich gesagt, wir glauben aber nicht an einen Gott, wie das in der Bibel steht, der eingreift und Wunder tut. Das gibt's gar nicht. Wunder gibt es gar nicht.
Sie haben sich Gott so vorgestellt, Gott hat am Anfang die Welt geschaffen. Wie eine Uhr, aufgezogen, und jetzt tickt sie völlig unabhängig vom Schöpfer.
Und sie läuft ab. Ja? Das war der Gott der Deisten. Aber das war nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter der Welt. Und so lesen wir in Kolosser 1, Vers 16 über den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Ja, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Also hier wird erklärt, dass der Sohn Gottes es war, der die Welt erschaffen hat. Gott, der Vater, hat den Plan gefasst und der Sohn hat den Plan ausgeführt. So wie später, Gott, der Vater, hat den Ratschluss zur Erlösung gefasst und der Sohn hat ihn ausgeführt. Darum ist der Sohn am Kreuz gestorben als Mensch und nicht der Vater. Aber dann in Kapitel 1, Vers 17, im nächsten Vers, heißt es, und er ist vor allem. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Er ist, nicht er war. Ja, wir würden, von der Grammatik her würden wir im Deutschen schreiben, er war vor allem. Aber es steht hier, und er ist vor allem, weil der Herr Jesus der ewige Gott ist, Jahwe, der sagen kann, ich bin. Der über Raum und Zeit steht. Er ist vor allem und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Das heißt, er hält die ganze Welt zusammen. Im Mikrokosmos, die ganze Welt der Atome und ihre Bestandteile, Elektronen, die Neutronen, die Protonen, alles hält der Sohn Gottes zusammen. Das ist die große Frage in der Physik, in der modernen Physik. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Das ist der Sohn Gottes. Er hält alles zusammen. Und auch im Makrokosmos, wenn man denkt, die unerforschlichen Weiten des Weltalls, diese Milliarden von Sternen und Galaxien, der Sohn Gottes, Jesus Christus, hält alles zusammen. Und es wird einmal der Zeitpunkt kommen, wo er es nicht mehr zusammenhält. Und darum sagt Petrus in 2. Petrus 3, dass dann die Elemente aufgelöst werden. Und im Brande werden sie zerschmelzen. Kernfusion, im Brande werden die Elemente zerschmelzen. Und dann auch Kernspaltung, die Elemente werden aufgelöst werden. Übrigens sehr erstaunlich, denn die alten Griechen, die haben ja gemeint, die Atome kann man nicht spalten. Und darum haben sie Atomon genannt, das Unteilbare, Atomon. Und wir brauchen immer noch dieses falsche Wort. Wir sprechen immer noch von Atomen. Dabei wissen wir ganz genau, dass das Wort falsch ist. Es ist ja spaltbar und es gibt unerhörte Energie frei. Genauso wie das Petrus schreibt in 2. Petrus 3, dass dann alles im Brande vergehen wird, wenn die Elemente aufgelöst werden. Und was die alten Griechen auch nicht wussten, ist, dass man die Elemente zerschmelzen kann. Und das wissen wir auch erst seit diesen blitzgescheiten Köpfen im 20. Jahrhundert, die die Kernfusion entdeckt haben. Dass, wenn Elemente zerschmelzen, kann man auch Energie gewinnen. Im Brande, sagt Petrus, die Elemente werden zerschmelzen. Man vermutet ja, dass die Sonne die Energie durch Kernfusion bildet, durch Verschmelzung. Aber man weiß es nicht, weil es passt irgendwie nicht. Man misst ja dauernd diese Neutrinos, die von der Sonne her kommen. Das sind Elemente, die gehen durch alles, das sind Elementarteilchen, die gehen durch alles hindurch. Muss man also in die Tiefsee hineintergehen, dann macht man jetzt eine neue Station, um Neutrinos vereinzelt doch beobachten zu können. Und was man bisher gesehen hat, ist, es gibt viel zu wenig von diesen seltsamen Teilchen, wenn die Sonne wirklich durch Kernfusion arbeitet. Mit anderen Worten, wir wissen gar nicht, wie die Sonne funktioniert und sind trotzdem froh für jeden Tag mit Sonnenschein und für diese Sonnenenergie und so weiter. Vielleicht ist es Kernfusion, aber es geht nicht ganz auf. Wir wissen gar nicht, wie die Sonne funktioniert. Aber eben, das Prinzip das von Kernfusion, das versteht man. Und Petrus spricht darüber, dass der Herr Jesus einmal eben die Welt vergehen lassen wird. Und dann wird er sie nicht mehr zusammenhalten. Aber heute hält er alles zusammen. Und der Prophet Daniel sagte Belsazar, der so Gott gelästert hat, dass er den Gott gelästert hat, der seinen Odem in seiner Hand festhält. Warum konnte Belsazar diese Party feiern? Weil Gott seinen Odem festhielt. So konnte er leben. Aber noch in der Nacht ließ der Sohn Gottes den Odem los. Und Belsazar wurde durch die Perser mit einem Schlag getötet. Ja, das ist der Sohn Gottes. Das ist Gott nach der Bibel. Er hat alles erschaffen und er hält alles zusammen. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung. Das lernen wir eigentlich auch schon aus 1. Korinther 14 am Schluss. Da geht es im Zusammenhang um das Gemeindeleben. Dass Gott nicht ein Gott des Chaos ist. Sobald Chaos in der Gemeinde ist, dann ist es nicht mehr der Gott der Bibel, der am Wirken ist. So alles durcheinander geht und man durcheinander betet und durcheinander spricht und dann ist es nicht mehr dieser Gott des Friedens, der Ordnung, echte Ordnung wirkt. Und darum, weil Gott eben ein Gott der Ordnung ist, des Friedens, der Harmonie, hat Gott Prinzipien, wie er handelt und die Welt festhält. Und darum können wir eigentlich ziemlich sicher sein, dass wenn wir aus dem Fenster springen, dass wir dann zur Erde fallen. Wir können ziemlich sicher sein, dass es sehr gefährlich ist, von weit oben herunterzuspringen. Denn das Gesetz vom Fall, das Gesetz der Anziehung, der Gravitation, das ist die Umschreibung des üblichen Handelns Gottes. Und wir müssen ja nicht meinen, so wenn wir wollen, dann macht Gott schnell eine Ausnahme. Aber in der Zeitung lesen wir dann immer wieder mal so, ein kleines Kind ist aus dem 5. Stock gefallen und wie durch ein Wunder hat es überlebt und fast keine Verletzungen. Das ist so doof. Warum schreiben die immer wie durch ein Wunder, wenn es ein Wunder war? Ja eben, weil nach Aufklärungsprinzipien gibt es keine Wunder. Und wenn ein Wunder geschieht, dann ist es eben wie ein Wunder. Aber die Bibel zeigt uns einen Gott, der Wunder tut, aber das ist eben gerade nicht das Normale, das ist die Ausnahme. Und darum müssen wir nicht normalerweise mit Wundern rechnen. Gott kann ein Wunder tun, wann er will. Aber wir können nicht damit rechnen, sondern wir müssen damit rechnen, dass es normalerweise nach den Naturgesetzen geht. Das ist auch wichtig beim Autofahren, dass wir damit rechnen. Dass es normalerweise nach den Naturgesetzen geht und nicht nach einem Wunder. Aber wir preisen diesen Gott, wie David in Psalm 72, der für Salomo schreibt, Psalm 72, Vers 18, gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen. Ja, Amen. Ja, Gott kann Wunder tun, und das sehen wir auch im Buch Jona. Aber Wunder sind sehr selten. Und darum auch in der Bibel sind Wunder nicht das Normale. Mose hat Wunder getan in Ägypten und in der Wüste. Aber ab der Erschaffung Adams bis zum Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus, da finden wir keinen einzigen Glaubensmann oder eine Glaubensfrau, die Wunder tun.
Natürlich hat Gott immer in der Natur gehandelt, er hat die Sintflut bewirkt, er hat immer wieder eingegriffen. Alles ist Gottes Handeln, aber Wunder sind sehr selten. Und dann nach dieser Konzentration von Wundern in Ägypten und in der Wüste wurde es dann wieder sehr ruhig im Land. Und in der Richterzeit liest man von einem Gideon, der sagt, wo sind die Wunder geblieben, von denen unsere Väter gesprochen haben? Das war sehr unüblich in seiner Zeit. Man hat immer von den Wundern von früher, aber was ist heute noch? Ja, Gott handelt üblicherweise eben nach den Naturgesetzen und es gibt Ausnahmen, mit denen zeigt er seine Macht und seine Größe, die uns zum Anbeten führen soll. Und wenn uns dann jemand fragt, gibt es moderne Leute, die sagen, ja, den Wundern in der Bibel, erklär mir mal die Wunder. Und dann sagen, ja, was? Wenn ich ein Wunder erklären kann, ist ja gar kein Wunder mehr. Die Frage ist ja schon völlig daneben. Ein Wunder ist eben gerade etwas Wunderbares, das eben unsere Erklärung übersteigt und nur darin besteht, dass der Gott, der alles kann, handelt, wie er will. Aber er handelt eben nicht chaotisch, so wie die Götter der Griechen angeblich völlig chaotisch gehandelt haben. Da gab es einen Gott der Quelle und einen Gott von Bäumen und ein Gott der Kaufleute und so weiter. Und die konnten jeder eigensinnig wirken, wie sie wollten. Völlig chaotisch. Aber wenn wir die Welt anschauen, sehen wir, es ist gar nicht so chaotisch. Es geht nach ganz klaren Prinzipien. Aber die Naturgesetze sind nicht einfach von Gott unabhängig und starr, sondern sie umschreiben Gottes übliches Handeln. Und wenn wir das so sehen, von der Bibel her, dann bekommen wir natürlich ein völlig anderes Weltbild als die Leute um uns her. Aber dann können wir eben mit Wundern umgehen. Und können auch Augen haben dafür, wie der Herr in unserem Leben wirkt und eingreift. So wie in Sprüche 4, wo es heißt, dass wir, in Sprüche 3, Vers 6, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Und da sehen wir Gottes Handeln in Kleinigkeiten. Und wir merken, ja, dass es genau so gegangen ist, ist doch wunderbar, wie alles geleitet wurde. Und auch dann, wenn wir Misserfolg um Misserfolg haben, manchmal erleben wir das, dass wir plötzlich eine Periode haben, wo alles schief geht. Oder? Also, es ging mir so, war auf der Autobahn und dann sollte ich zu einem Seminar gehen, um 10 Uhr in Deutschland. Dann platzt mir der Reifen. Warum? Und dann konnte mir der ADS helfen. ADAC, ja, der kam, hat mir geholfen. Und dann fand er allerdings nicht den Schlüssel, wie man das Ersatzrad lösen kann. Und bei Opel gibt es einen speziellen Schlüssel, den nur Opel hat. Dann hat er gesagt, ja, wo haben Sie den Schlüssel? Werkzeugkasten war nichts. Schauen Sie mal vorne drin. Ja, ich wusste, dass vorne drin nichts war. Aber ihm zuliebe habe ich dann doch geschaut und er war dort. Wechselt. Und dann kam ich mit etwas Verspätung doch zum Seminar. Und die waren so flexibel, diese Deutschen, dass sie mit den Pausen ein bisschen gemogelt haben. Und am Schluss konnte das ganze Programm durchziehen. Aber das Ganze fing schon dort an. Mein Laptop, der funktionierte nicht. Und da haben wir gefragt, oh, jetzt muss das noch sein. Konnte ich da nicht rechtzeitig beginnen. Es gab also nochmals eine Verzögerung, haben sie alles reingeholt. Und haben sie gemerkt, der braucht einen Laptop. Einen neuen Laptop. Der war schon ziemlich am Ende. Und dann, ja, also, waren die überzeugt, ich brauche einen Laptop. Dann habe ich einen Laptop gekriegt. Und, aber noch bevor ich den neuen Laptop hatte, hatte ich noch einen Vortrag an einem anderen Ort. Und da ging es halt wieder schief. Und das gab eine Verzögerung des Vortrags von 20 Minuten. Aber ich war dann schon so erfreut, dass ich später erfuhr, da ist ein ungläubiger Mann gekommen. Und der kam um 7:45 anstatt 7:45.
Und der hat sich dann bei jemandem gemeldet, beim Gläubigen, hat gesagt, das war offensichtlich Führung, dass es diese Verschiebung gab. Denn ich habe dann genau das gehört, was ich noch hören musste. Ja, das ist doch schön, irgendwie ein Misserfolg um den anderen und dann sieht man doch irgendwie einen Plan darin. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Ja, also das war so ein kleiner Exkurs, um eben ein richtiges Verhältnis zu haben, ein biblisches Verhältnis zur Natur, zu den Naturgesetzen, zu Wundern, zum Leben mit dem Herrn, der wirklich da ist und aktiv in unserem Leben wirkt. Und wir sind nicht bloßem Zufall anheimgestellt. Und das lernen wir aus dem Buch Jona. Der Wind, die Tiere, Fische und Würmer gehorchen dem Befehl des Ewigen. Ja, dann kommt man ganz anders klar mit Ameisen im Haus und so, ja? Nun, wir gehen da weiter in Kapitel 1. Also diese Phönizier, die kommen in große Not, obwohl das die großen Schifffahrtsexperten waren. Während Jona, der davon nichts verstand, der konnte so ruhig schlafen. Und das ist so erschreckend. Normalerweise ist das Gewissen sehr beunruhigt bei einem Gläubigen, der ungehorsam ist. Aber Jona hat bereits eine Abstumpfung erlebt, dass der tief schlafen konnte. Sehr ungewöhnlich, oder? Sonst kann man eben gar nicht gut schlafen. Und es ist auch eigenartig, der Jona hat mit den Leuten gesprochen auf dem Schiff, schon vor dem Sturm. Denn wir haben ja gelesen, dass er ihnen kundgetan hätte, dass er vor dem Angesicht des Herrn flüchtete. Ja, denn der ungläubigen Leute, da muss man sich vorstellen, die Götzendienern, die an Baal glaubten und an Astarte und all diese furchtbaren Götzen, denen hat er erzählt, dass er vor dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, vor Jahwe. Das ist immer, wenn es hier steht im Text, Herr mit Großbuchstaben, ist es Jahwe, der Ewige, der Unwandelbare, dass er vor ihm floh. Konnte er denen so erzählen? Ich bin ein ungehorsamer Gläubiger. Und die wecken ihn also und sagen ihm, er soll auch beten. Die haben also zu allen möglichen Göttern der Kananiter geschrien. Zu Baal, zu Asherah, Astarte, zu Horon vielleicht und so weiter, wie die Götter alle heißen. Und dann sagen sie ihm in Vers 6, was ist mit dir, o Tiefschläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Die haben also Baal nicht mit dem Gott Jonas gleichgesetzt. Ja? So töricht waren die nicht. Wie manche liberale Theologen heute, die setzen den Gott der Bibel gleich mit Allah und mit allen möglichen Göttern auch im Hinduismus und Buddhismus. Ja, aber hier steht, steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht wird der Gott an uns denken und so werden wir nicht umkommen. Nun, in der Fußnote habe ich hier geschrieben, 10, Gott mit bestimmten Artikel, Ha Elohim, das bedeutet immer wieder der wahre oder der höchste Gott. Wie schon in 1. Könige 18, 39, dort geht es um Elia. Auf dem Karmel sollte erwiesen werden, ob Baal Gott ist oder Jahwe, der Gott Israels. Und weil Baal von den Phöniziern als Blitz- und Regengott, als Sturmgott verehrt wurde, hat Elia gesagt, sie sollen beten, dass ihr präpariertes Opfer durch einen Blitz, Feuer vom Himmel, entzündet werde. Aber sie schrien und haben auch ein grausiges, lautes Ritual aufgeführt. Baal hat nicht geantwortet. Und dann betet Elia so schlicht und Feuer kommt vom Himmel. Und ganz Israel sagt, der Herr ist der Gott. Jahwe ha Elohim. Er ist der Gott, das heißt der wahre Gott. Es ist auch klar, die Phönizier haben damit rechnen müssen, dieser große Sturm auf dem Meer, der kommt von Baal. Denn er ist ja dafür verantwortlich, für Sturm. Sie haben geschrien, hat nichts genützt. Und jetzt haben sie gesagt, ruf zu deinem Gott. Und sie sagen nicht, vielleicht wird dein Gott, sondern sie sagen, vielleicht wird Ha Elohim, der Gott. an uns denken und so werden wir nicht umkommen. Die haben also eine Ahnung gehabt, dass eigentlich der wahre Gott, das ist keine der Götter der Kanaaniter, sondern es ist der Gott Israels. Und Jona muss ihnen schließlich sagen, ja, ich bin schuld. Ich fliehe vor diesem wahren Gott. Wenn ihr mich ins Meer werft, werdet ihr verschont werden. Und sie haben das gemacht und der Sturm hört auf. Und so haben sie erkannt, dass der wahre Gott, der über allem steht, nicht nur über Blitz und Regen und Sturm, das ist der Gott Israels. Und so lesen wir in Kapitel 1, Vers 14, da riefen sie zu dem Herrn, Jahwe. Nicht, da riefen sie zu Gott. Das wäre sehr allgemein, denn die Kanaaniter brauchten auch das Wort Gott. Von zum Beispiel El, ja. Aber da heißt es wirklich, da riefen sie zu Jahwe. Und zweimal dann in diesem Gedicht, als Gebet, kommt dieser Name vor. Ach, Jahwe, lass uns doch nicht umkommen, wegen der Seele dieses Mannes. Und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, denn du, Jahwe, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat. Das Gebet wird sogleich erhört. Und darum lesen wir in Vers 16, da fürchteten die Männer den Herrn, Jahwe, mit großer Furcht und schlachteten dem Jahwe Schlachtopfer und gelobten Gelübde. Also diese kanaanitischen Götzendiener aus dem Libanon sind durch diese Erfahrung zur Erkenntnis gekommen, dass der Gott Israels der einzige Gott ist. Ist das nicht überwältigend, diese Gnade Gottes? Er benutzte die Flucht Noahs für ein missionarisches Werk an den Libanesen. Er hatte zwar ein missionarisches Werk vor für die Iraker, für die Nordiraker, aber nun hat Gott das gleich benutzt, um ein missionarisches Werk zu tun, im Westen, auf dem Mittelmeer, an den schifffahrenden Libanesen. Dadurch wurde deutlich erwiesen, die ganze Religion der Kanaaniter ist falsch. Der wahre Gott ist bei dem auserwählten Volk Israel zu finden. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 2. Und der Herr entbot einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Da betete Jona zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches, und er sprach: Ich rief aus meiner Drangsal zu dem Herrn, und da antwortete er mir aus dem Bauch des Scheols, das ist der hebräische Ausdruck für Totenreich, schrie ich, du hörtest meine Stimme, du hattest mich geworfen in die Tiefe, im Herzen des Meeres, und die Strömung umfloss mich. Alle deine Brandungen und deine Wellen fuhren über mich hin. Wir sehen, dieses Gebet ist auch wieder ein Gedicht. Und darum habe ich es auch so wieder abgedruckt mit den Verszeilen wie im Originaltext, sodass deutlich wird, das ist ein Gedicht auf Hebräisch. Ich rief aus meiner Drangsal, bis dahin, wo wir gelesen haben, jetzt Vers 5. Und ich sprach, ich bin verstoßen von deinen Augen hinweg. Doch ich werde weiter hinblicken zu dem Tempel deiner Heiligkeit. Es umfingen mich die Wasser bis zum Hals. Die rauschende Wassertiefe umgab mich. Seetang war um mein Haupt gebunden. Zu den Gründen der Berge ging ich hinab. Die Erde, ihre Riegel waren hinter mir auf ewig. Aber du führtest mein Leben aus dem Grab hinauf. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des Herrn. Und es kam mein Gebet zu dir, zu dem Tempel deiner Heiligkeit. Die da nutzlose Nichtse verehren, verlassen ihre Bundestreue. Ich aber, mit der Stimme des Danks, werde ich dir Schlachtopfer darbringen. Was ich gelobt habe, will ich bezahlen. Das Heil ist bei dem Herrn. Nun, das ist ja Anlass für viel Spott gewesen. Jona im Bauch des Fisches. Und da hat man gespottet, Das ist ja klar, dass es ein Märchen ist, eine Legende, ein Mythos. So, das geht ja gar nicht. Ein Mensch von einem Fisch verschluckt. Ja, erstmal, von einem Walfisch kann man gar nicht verschluckt werden. Diese riesen Blauwale, die so bis 30 Meter lang werden, sind die größten Säugetiere der Welt. Die haben ja vorne so ein Rechen im Maul. Und da gehen sie mit offenem Maul, schwimmen sie durchs Meer und da kommt Plankton, kleine Krebse rein und so füllen sie, so wie eine Art Staubsauger im Wasser, ja. Ernähren die sich mit Unmengen täglich. Aber wenn da ein Mensch käme, der würde im Rechen hängen bleiben, ja. Der geht nicht in den Bauch runter. Gespottet. Nun, in der Bibel steht ja gar nicht, dass Jona von einem Walfisch und sogar nicht von einem Blauwal oder Grönlandwal, wie er auch heißt, verschluckt wurde, sondern es heißt ein großer Fisch. Ja gut, und dann sagt man, ja, natürlich, es gibt auch noch andere Walfische, die Menschen verschlucken könnten. Zum Beispiel der Pottwal könnte. Aber dann würde man sagen, ja, das ist ein Unsinn, der Pottwal ist ja gar kein Fisch. In der Bibel steht, er wurde von einem Fisch verschluckt. Ja, gut. Ich streite mich manchmal mit meinem Sohn wegen dem Walfisch. Er will mir immer wieder beibringen, dass Walfische keine Fische sind.
Und dann sage ich ihm quasi, dass er sich ja selber widerspricht. Da spricht man vom Walfisch und sagt, es ist kein Fisch. Ja, das ist eine reine Definitionsfrage. Was ist ein Fisch?
Man kann sagen, Fische sind eben diese Tiere, die so wie Fische aussehen und im Wasser herumschwimmen, ja? Und da kann man definieren, ja nein, ein Fisch ist jedenfalls nie ein Säugetier. Und darum sind Walfische keine Fische, weil es sind Säugetiere. Im Gegensatz zu den anderen Fischen. Nun, auf Hebräisch, Dag heißt Fisch. Aber es ist nicht so definiert im Hebräischen, dass Dag nicht ein Walfisch sein könnte. Also, das ist kein Problem. Dag kann alles bezeichnen, aber die Bibel sagt prinzipiell nicht, was es für ein Fisch war. Auch im Neuen Testament nicht, in Matthäus 12. Es ist einfach ein großer Fisch, also es kommt Verschiedenes in Frage. Es könnte zum Beispiel auch ein sogenannter Haifischwal sein, das ist dann kein Säugetier. Es gibt verschiedene Tiere, die könnten also
Menschen verschlucken. Der Pottwal ist besonders geeignet, der wird also bis 23 Meter lang. Und der hat nur im Unterkiefer hat der Zähne. Und die Abstände zwischen den Zähnen sind weit auseinander und bei den Alttieren fallen sie sogar noch aus. Gut. Also, prinzipiell ist Verschiedenes möglich, aber man sagt dann weiter, selbst wenn das geht mit dem Verschlucken. Es ist unmöglich, dass ein Mensch überlebt in diesen grausigen Magensäften. Und da gibt es keinen Sauerstoff dort drin. Das ist also absolut undenkbar. Es ist wissenschaftlich nicht möglich. Ja gut, das ist auch sehr einleuchtend und sehr wissenschaftlich argumentiert. Aber trotzdem, im 20. Jahrhundert sind mehrere Fälle bekannt von Menschen, die von Fischen verschluckt wurden
und wieder lebendig herauskamen. Ein Fall wurde sogar in der Nationalsozialistischen Zeitung 1939 veröffentlicht. Und die Nazis waren ja nicht besonders interessiert zu belegen, dass die Bibel recht haben könnte. Und trotzdem beschreiben sie einen solchen Fall. Und Wilder Smith in seinem Buch, der ein
Naturwissenschaftler auf der Kanzel, beschreibt einen eidesstattlich bezeugten Fall aus dem 20. Jahrhundert wie folgt.
Ja, ich hab's doch da. Das lohnt sich, das kurz vorzulesen. Auf Seite 83. Eine Mannschaft war mit einem kleinen Boot von dem Mutterschiff hinausgefahren, um Wale zu harpunieren. Sie erspähten ein sehr großes Tier und harpunierten es erfolgreich. Das Tier wurde wütend, schoss auf das Boot zu und schlug um sich, wobei das Boot kenterte. Die ganze Mannschaft fiel ins Wasser und schwamm dem Mutterschiff zu, von wo aus man alles beobachtet hatte. Aber das wütende Tier griff erneut an und ein Mann verschwand. Dieser Mann berichtete unter Eid, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde, wonach es um ihn herum plötzlich stockfinster und entsetzlich warm wurde. Also U steht nicht drin, ja? Er merkte, wie er glatte, elastische Wände hinabglitt. Und nach einigen Sekunden landete er in einem scharfen, heißen Brei, welcher ihn sehr angriff. Er tastete um sich, um nach Halt zu suchen, wobei er allerlei halbfeste Gegenstände gewahrte, die oft auf seine Bewegungen reagierten. Er berichtete, dass der Gestank in dieser schwülen Luft unaushaltbar sei. Schrecken ergriffen ihn. Kann man auch verstehen, nicht?
Als er erkannte, wo er sich befand, nämlich im Bauch des harponierten, wütenden Tieres. Haben Sie jemals einen Hühnermagen geöffnet? Wissen Sie, wie es dort aussieht? Wissen Sie, wie es dort riecht? Möchten Sie sich darin befinden? Der Matrose befand sich in einer wahrhaftigen Totenhöhle. In den Scheol, ja. Wo lauter halbtote, halbverdaute Gegenstände im Brei um ihn herumschwammen. Jona beschreibt den Bauch als einen Schoss des Scheols. Der Matrose lebte in einer echten Totenhöhle, in einer toten Hölle, im Schoss des Scheols, wie der Prophet Jona seine eigene Lage treffend beschrieb. Er versuchte verzweifelt, die glatten Wände hinaufzuklettern, hätte ich auch gemacht, um herauszugelangen zu können. Jedoch gelang es ihm nicht. Er arbeitete sich ein wenig hoch und glitt dann jedes Mal wieder zurück. Der scharfe Brei und die erstickende Luft griffen ihn derart an, dass er bald wahnsinnig und ohnmächtig wurde.
Das Tier tauchte nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche und wurde dort von dem wartenden Schiff getötet. Beim Aufschneiden fand man den vermissten Mann. Er lag bewusstlos da, lebte aber noch. Seine Haut war sehr gelb, seine Augen und Ohren stark angegriffen. Als er nach langer Zeit zu sich kam, war er wahnsinnig. Aber nach einigen Monaten genas er und auf Wunsch anderer gab er eine eidesstattliche Erklärung über seine schrecklichen Erlebnisse ab. Diese eidesstattliche Erklärung kann man in dem Buch von Dr. Rimmer, Science and Religion, lesen. Also die biblische Geschichte von Jona ist tatsächlich möglich. Sie hat sich sogar mehrmals, wie Rimmer berichtet, in letzter Zeit wiederholt. Ja, also man kann schon annehmen, dass Jonas Haut ein bisschen anders aussah als so gepflegte Haut von heute, ja? Ja, gegerbte Gesichtshaut, gelbe Hände. Und so kam er dann später nach Ninive. Und der Herr Jesus sagt, Jona war ein Zeichen der Niniviten. Die haben sich schon gefragt, was ist das für ein komischer Mann? Die haben sich nicht gesagt, kommt er vom Mars, sondern die haben sich gesagt, ja, woher kommst du? Ich komme aus dem Fisch. Ja, jetzt machen wir Pause, eine halbe Stunde. Wir stehen ja immer noch in Kapitel 2. Jona jetzt im Bauch des Fisches. Er bezeichnet seinen Aufenthalt dort als Totenreich. Kapitel 2, Vers 3 am Schluss. Aus dem Bauch des Scheols schrie ich. Scheol ist im Alten Testament der Ausdruck für das Totenreich im Jenseits, da wo Geist und Seele hingehen. Für die Gläubigen ist das das Paradies und für die Verlorenen ist das der Ort der Qual, gemäß der Geschichte vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 16. Aber Sheol im Alten Testament bezeichnet auch das Grab. Man muss also von Stelle zu Stelle unterscheiden. Der Sheol als Grab ist der Aufenthaltsort des gestorbenen Leibes. Und Sheol im Sinn von Jenseits ist der Aufenthaltsort von Seele und Geist. Und hier, Jona im Bauch des Fisches, da ist eben der Bauch nun sein Grab. Aber er schreit da im Bauch des Fisches. Also er lebt da im Bauch, aber gewissermaßen im Totenreich. Und später spricht er effektiv auch von einem Grab. Vers 7 am Schluss. Aber du führtest mein Leben aus dem Grab hinauf, Herr mein Gott. Und so geht aus dem Text selber hervor, dass die Erfahrung Jonas ein Hinabsteigen in den Tod und wieder ein Hinaufsteigen ins Leben war. Und darum nimmt der Herr Jesus im Neuen Testament die Jonas-Geschichte auf und erklärt in Matthäus 12, dass dieses Ereignis ein Hinweis ist auf sein eigenes Sterben. Matthäus 12. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten ein Wunder sehen. Und er sagt, Vers 39, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jonas ist hier. Also der Herr Jesus sagt, genauso wie Jona im Totenreich war für 3 Tage, so wird das auch sein mit ihm, dem Messias. Da ist ein Voraushinweis auf ihn hin, auf Tod und Auferstehung. Und wenn wir eben wirklich im Text beachten, Scheol, Grab, wird dieser Bezug absolut deutlich. Wie steht es eigentlich mit der Zeitangabe 3 Tage, 3 Nächte? Da haben viele damit ein Problem gehabt, weil man hat ja immer gesagt, der Herr ist am Freitag gekreuzigt worden, Karfreitag, und am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, ist er auferstanden. Nun sagt man sich, ja, aber das geht nicht, 3 Tage und 3 Nächte. Da muss man die ganze Chronologie, muss man da verändern, damit man wirklich 3 Tage und 3 Nächte hineinbringt. Aber das ist alles nicht nötig, denn wenn man in den Evangelien eine strenge Chronologie durchführt, ab dem Einzug des Herrn am Palmsonntag, da kann man eindeutig zeigen, der Herr zog am Sonntag ein, dann haben wir jeder Tag ist dokumentiert, bis dann zum Sonntag nach dem Sabbat. Und da kann man ganz eindeutig zeigen, aus den Evangelientexten, in der strengen Chronologie, speziell im Markus-Evangelium, dort ist sie ganz vollständig dokumentiert, der Herr wurde am Freitag gekreuzigt und am Sonntag ist er auferstanden. Nun, das stimmt überein damit, wie der Herr Jesus auch im Matthäus-Evangelium sagt, dass er am 3. Tag auferstehen wird. Ja, wie geht das? 3 Tage und 3 Nächte. Und dann am 3. Tag. Nun, sprachlich ist ja immer ein Problem, was heißt Tag? Der Tag kann die helle Zeit sein, vom Morgen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Tag kann aber auch bedeuten, ein 24-Stunden-Tag, das heißt ein Kalendertag. Und wenn man sagt, 3 Tage im Tod, was heißt das nun genau? Nun, wenn man ganz genau sagen wollte, 3 Kalendertage, dann konnte man sagen, 3 Tage und 3 Nächte. Dieser Ausdruck kommt zum Beispiel auch im Alten Testament vor. Ich gebe nur die Stelle an, kann man dann selber das durchstudieren. In 1. Samuel 30, da findet David einen Mann, der liegt auf der Erde. Er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen. Aber gleich danach, das war Vers 12, in Vers 13 sagt er, dass er heute vor 3 Tagen verlassen worden sei. Also heute vor 3 Tagen ist das gleiche wie 3 Tage und 3 Nächte. Das heißt an 3 Kalendertagen. Und so rechnet man einen Kalendertag als Tag, auch wenn er angebrochen ist. Das ist ein ähnliches Problem, wie wir das heute Morgen hatten. Beim Nordreich, wo man das Thronbesteigungsjahr kann man als Jahr rechnen, obwohl es nur angebrochen ist. Ja? Und so ist das diese inklusive Rechnung, wo der angebrochene Tag auch gerechnet wird. Also 3 Tage und 3 Nächte ist im Matthäus-Evangelium das gleiche wie dann in Kapitel 28, am 3. Tag werde ich auferstehen. Also 3 Kalendertage, so war der Herr Jesus am Freitag im Grab, am Schabbat vollständig 24 Stunden und dann auch noch am 3. Kalendertag, an dem er auferstand, am Sonntag. Aber der 1. und der letzte Tag waren angebrochen. Nun, das zu dieser Parallele. Jona war an 3 Kalendertagen eben in diesem Bauch des Fisches. Er konnte dann natürlich nicht mehr unterscheiden zwischen heller Zeit und dunkler Zeit, ja? Denn im Bauch war es sowieso dunkel. Wie wir ja so lebendig geschildert bekommen hatten, gerade zuvor, am Ende der ersten, des ersten Teiles. Ja, also eine ganz eindrückliche Darstellung von Tod und Auferstehung bei Jona. Und der Herr Jesus sagt, so wie Jona eben ein Zeichen war, man musste ja merken, dass der Mann auferstanden war gewissermaßen, also mit seinem gelb gegerbten, mit seiner gelb gegerbten Haut in Ninive wieder auftrat. Und auch in Israel. Ja, da, auch da war natürlich ein Zeugnis. Denn die Israeliten dienten ja damals unter Jerobeam den Götzen. Und so war er auch wieder ein Zeugnis, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist der Gott, der aus dem Tod heraufführen kann. Und was noch dazu kommt, der Baal wurde verehrt bei den Kananitern als Gott des Todes und der Auferstehung. Ja? Merken wir auch da wieder ein eindrückliches Zeugnis. Wer kann einen Menschen in den Tod hinabführen und wieder heraufführen? Das ist der Gott Israels. Auch wieder dokumentiert in Jona. Aber wir haben auch Gegensätze. Die Parallele ist klar, 3 Tage im Tod. Aber der Gegensatz ist der, Jona ging ins Grab, in den Bauch des Fisches wegen seiner eigenen Sünde. Und der Herr Jesus ging für fremde Schuld, für unsere Schuld in den Tod. Das ist der gewaltige Gegensatz zwischen Jona und dem Herrn. Aber dieses Hinunterführen in die tiefsten Tiefen hat dazu geführt, dass Jona eine völlige Umkehr erlebte. Und so sehen wir hier die Zucht Gottes über einen Gläubigen. Auch wir kommen als wahre Gläubige automatisch unter die Zucht des Vaters, wenn wir ihm ungehorsam sind. Und es kann sehr schmerzhaft sein. So lesen wir auch in Hebräer 12 davon, wie Gott eben seine Kinder züchtigt. Um uns eben zurechtzubringen, seiner Heiligkeit teilhaftig werden zu lassen. Und so schön, Jona kommt wirklich zur Buße und die Echtheit seiner Umkehr wird deutlich durch seine Taten. War nicht nur ein Bekenntnis, sondern die Taten folgten. Er ging nachher nach Ninive. Übrigens noch so nebenbei, in Kapitel 2, Vers 7 haben wir gelesen, zu den Gründen der Berge ging ich hinab. Die Erde, ihre Riegel waren hinter mir auf ewig. Das ist ein interessanter Ausdruck. Die Gründe der Berge. Ja, wie hat man sich das so vorgestellt im Altertum? Wie sind die Berge entstanden? Im Altertum hat man allgemein gedacht, Berge sind entstanden durch Vulkanismus. Das war eine sehr verbreitete Ansicht. Aber wir wissen, dass gewisse Berge sind durch Vulkane entstanden. So wie zum Beispiel der Vesuv, ja. Aber das ist die Minderzahl. Die meisten Berge sind entstanden durch Auffaltung. Wie wir heute wissen, durch die moderne Geologie. Nun, nach der Bibel ist das in Zusammenhang mit der Sintflut, am Ende der Sintflut geschehen. Psalm 104 sagt, es erhoben sich die Berge, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt hast. Nicht in Millionen von Jahren, sondern katastrophisch am Ende der Sintflut durch Faltung. Das ist sensationell, diese Aussage, weil erst in moderner Zeit diese Überzeugung gekommen ist, weil man sieht, die Schichten, wie die effektiv gefaltet sind, dass die Berge, zum Beispiel die Alpen, durch Druck vom Süden entstanden sind. Oder zum Beispiel auch der Himalaya, man sieht gewissermaßen die Schiebespuren sogar am Grund des Indischen Ozeans. Aber das kennt man erst aus der neuesten Zeit. Also das heißt, diese großen Gebirge gehen letztlich hinunter bis in die Ozeanbecken. Das entspricht genau dem, was hier steht. Zu den Gründen der Berge ging ich hinab. Welch ein Gegensatz. Im Koran liest man von den Bergen. Allah hat die Erde erschaffen und dann hat er die Berge auf die Erde geworfen um der Erde Stabilität zu geben. Ja, das ist der Unterschied. Aber die Bibel spricht ganz anders und sie spricht hier eben sogar von den Gründen der Berge im Meer. Ja, und beachten wir noch 2 Vers 9, die da nutzlose Nichtse verehren. Da nimmt Jona Bezug auf die Götzendiener in Israel, die Bundestreue Gottes vom Sinai verlassen haben. Und so haben wir genau in diesem Kapitel, wie nicht-israelitische Götzendiener den wahren Gott erkennen. Auch Jona verurteilt allen Götzendienst und kommt zurück in Buße, und die Buße führt ihn wieder zur Anbetung. Vers 10. Ich aber mit der Stimme des Danks werde ich dir Schlachtopfer darbringen. Ja, das zeigt die Wiederherstellung, dass er Gott loben, von Herzen danken kann. Dann kommen wir zu 2 Vers 11, oder je nach Bibelausgabe kann es auch 3 Vers 1 sein. Und der Herr gab dem Fisch einen Befehl, und da spie er Jona an das Festland. Übrigens, dieser Ausdruck Festland, Yabasha, heißt das Trockene. Das ist der Ausdruck, den wir schon in 1. Mose haben. Zuerst war die Erde ja von Wasser vollständig überschwemmt. Und erst am dritten Tag lässt Gott das Trockene sichtbar werden. Und das ist wieder das Wort Yabasha, das Festland. Nach heute auf modern Hebräisch, Yabasha ist das normale Wort für Festland, das Trockene. Also, beim dritten Schöpfungstag haben wir eine erste Gebirgsauffaltung, vorsintflutlich. Und nach der Sintflut gab es dann nochmals eine Auffaltung der Gebirge, und so ist das heutige Festland entstanden. Jona wird also von dem Fisch durchs Mittelmeer geführt und am richtigen Ort in Israel wieder ans Festland gespien. Und nun kommt die neue Berufung. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona zum zweiten Mal, indem er sagte, steh auf. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Predigt aus, die ich dir sage. Da stand Jona auf und ging nach Ninive. Gemäß dem Wort des Herrn. Ninive nun war eine überaus große Stadt von 3 Tagereisen. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. 1 Tagereise. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird umgestürzt sein. Da glaubten die Leute von Ninive Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und sie kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort gelangte zu dem König von Ninive. Da stand er auf und tat seinen Mantel von sich weg und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und in Ninive sagen, auf Befehl des Königs und seiner Großen, indem er sagte, Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen nichts genießen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt werden und laut zu Gott rufen. Und ein jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von seinem Unrecht, die in ihren Händen ist. Wer weiß, der Gott, wie der Ha-Elohim, das heißt der wahre und der höchste Gott, könnte sich umwenden und es sich gereuen lassen. Ja, er könnte sich von der Glut seines Zornes umwenden, und so würden wir nicht untergehen. Und der Gott, der wahre höchste Gott, sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Da gereute es den wahren Gott über das Unglück, von dem er geredet hatte, es ihnen anzutun. Und er tat es nicht. Aber bis hierher. Ja, jetzt haben wir das Problem mit dem Fisch hinter uns. Ja, das früher so viel Spottanlass gegeben hat, aber unbegründet, wie wir gesehen haben. Aber nun kommt diese große Stadt Ninive. Und die sei so groß, eine Stadt von 3 Tagereisen. Und da hat ein Mann besonders Anlass gefunden zu lachen. Das war Voltaire. Voltaire, einer der großen, der größten Aufklärungsphilosophen. Er hat gespottet, eine so große Stadt und die sei plötzlich verschwunden vom Erdboden, denn niemand wusste etwas von einer Stadt Ninive. Völlig unbekannt. Die soll irgendwo vom Erdboden verschluckt gewesen sein. Dabei war es so eine so große Stadt. Also es war für ihn ein völliger Unsinn, eine solche antike Stadt von 3 Tage Reisen und dass man dann nichts mehr davon heute wüsste, keine Spuren mehr davon hatte. So hat er gelacht über die Bibel. Es war übrigens auch der Mann, der gesagt hat, dass in ein paar Jahren wird die Bibel sowieso verschwunden sein, keine Bedeutung mehr haben. Und später hat tatsächlich die Bibelgesellschaft sein Haus aufkaufen können und es war dann bis oben gefüllt mit Bibeln. Als Gottes Ironie, ja. Nun, tatsächlich, man wusste nichts mehr von Ninive und so musste man früher einfach glauben, dass der Bibeltext stimmt. Aber dann, 1843, entdeckte Pierre Botta im Nordirak diese Stadt. Pierre Botta war Arzt, Dr. Med Botta, in Torino, als Italiener geboren, und hat dann später als französischer Konsul gearbeitet. Und er hat so ein Hobby, ein Flair gehabt für Archäologie und hat dann da die ersten Steine entdeckt von Ninive. Und so wurde diese Stadt nach und nach ausgegraben. Und das gab schon eine Überraschung. Ninive in seiner größten Blütezeit, so um 700 vor Christus, also etwas nach Jona, war gebaut als Stadt mit einer Stadtmauer von 12 Kilometer Umfang. Aber das war nur die Stadt, ja, ohne die Agglomeration, ohne die Vororte. Aber die Vororte, wenn man die zusammennimmt, hat man ausgemessen, gibt es einen Umfang von etwa 100 Kilometer. Sensationell. Und entspricht also tatsächlich diesen 3 Tagen, wenn man eine Stadt in diesem Umfang mal besuchen möchte und ein bisschen kennenlernen möchte, auch die Geschäfte anschauen will und so, ja, braucht man schon 3 Tage. Also, es hat sich tatsächlich so herausgestellt, aber früher hatte man diesen Beweis nicht. Der Gläubige glaubte, weil er Gott glaubt und seinem Wort, und der Spötter spottete, weil er nichts glauben will. Aber er irrte um den Preis seiner Seele. Das ist das Tragische. In Jeremia haben wir diesen Ausdruck, ihr habt geirrt um den Preis eurer Seele. Und das wollte er so. Und es ist ja manchen bekannt, dass seine Krankenschwester später gesagt hat, sie möchte nie mehr einen Ungläubigen sterben sehen. Das war so grauenhaft, als Voltaire starb. Der Spötter über Ninive. Ja, und man hat also auch errechnet, die Stadt, also die Hauptstadt selber, hat Raum geboten für 175.000 Bewohner. Und wenn man dann noch die ganze Agglomeration dazu nimmt, dann ist es eben nicht mehr so überraschend, wenn es heißt am Schluss von 120.000, die nicht zwischen ihrer rechten und ihrer linken Hand unterscheiden können. Das waren die Kinder bis 7 Jahre etwa, ja? Und dann beginnen sie langsam zu wissen, wo rechts und links ist. So geschrieben in 4, Vers 11. Manche haben gedacht, dieser Ausdruck bedeutet einfach alle Menschen dort, die eben nicht zwischen Recht und Unrecht unterscheiden konnten. Wäre ja auch denkbar. Aber effektiv von den Ausmaßen her kann man das durchaus stehen lassen als die 120.000 Kinder und die Erwachsenen kommen noch dazu. Stadt Ninive mit den ganzen Vororten. Wir haben hier gelesen von der großen Stadt und das wird ja ist ein interessantes Wort, weil wir in Jona immer wieder lesen von großen Dingen. Ja? Ich habe in Fußnote 4 die zusammengestellt. Große Dinge im Buch Jona. Die große Stadt. Jona 1, Vers 2, 3, Vers 3, 4, Vers 11. Dann ein großer Wind. 1, Vers 4. ein großer Sturm, 1, 4 und 12. Dann lesen wir von großer Furcht von diesen Heiden, 1, 10, 16. Ein großer Fisch, 2, Vers 1. Und dann werden wir noch in Kapitel 4 lesen von einem großen Übel und von einer großen Freude. Also es ist ein ganz typisches Wort für das Jona-Buch. Nun, die große Stadt. Jona geht hinein und verkündigt eine ganz kurze Predigt. In 40 Tagen, noch 40 Tage und Ninive wird umgestürzt sein. Ein kleiner Nachtrag. Man kann sich ja fragen, Jona auf dem Schiff, dem phönizischen Schiff in Kapitel 1, wie hat er eigentlich mit diesen Leuten kommunizieren können? Er war hebräischsprachiger Israelite und die Phönizier haben phönizisch gesprochen. Nun, das war gar kein Problem. Denn phönizisch ist ja auch ein kanaanitischer Dialekt und hebräisch ist auch ein kanaanitischer Dialekt. Darum wird ja Hebräisch in Jesaja 19 genannt, die Sprache Kanaans, die auch in der Endzeit gesprochen werden wird. Jesaja 19. Nun, ich habe eine ganze Reihe phönizischer Inschriften gelesen und übersetzt. Und wenn man Hebräisch kann, ist das eigentlich kein Problem. Man muss ein paar grammatische Besonderheiten kennen vom Phönizischen und schon kann man diese übersetzen. Also wirklich nicht schwierig, weil es eben quasi eine Sprache ist, so nah wie ein Dialekt. So konnte also Jona mit diesen Phöniziern kommunizieren. Schwieriger wurde es mit Ninive, denn dort sprach man Assyrisch. Assyrisch ist ein anderer Dialekt als Babylonisch. Also die Babylonier im Südirak und die Assyrer im Nordirak, die konnten sich verstehen. Das sind zwei Dialekte. Man nennt die Akkadisch. Ist auch eine semitische Sprache, also verwandt mit Arabisch, mit Hebräisch und so weiter, aber viel, viel weiter weg. Also genauso wie man mit Hebräisch nicht Arabisch versteht, so versteht man mit Hebräisch auch kein Assyrisch. Nun, das kann eine Erklärung sein, warum Jonas Predigt so knapp ist. Noch 40 Tage und diese Stadt ist umgekehrt. Also man kann nicht annehmen, dass Jona fließend Assyrisch konnte, aber er konnte sich die nötige Botschaft zurechtlegen in dieser verwandten Sprache. Aber man muss auch nicht meinen, dass seine Predigt nur aus diesem Satz bestanden hat, sondern es war quasi die Spitzenzusammenfassung seiner Botschaft. Noch 40 Tage gibt Gott Gnadenfrist und dann kommt die Katastrophe über Ninive. Und die Leute, überwältigt durch diesen eigenartigen Mann mit der gegerbten Haut, dieser gelbe Mann aus dem Bauch des Fisches, sie glauben Gott. Sie glauben dieser Botschaft. Und auch da haben wir wieder diesen Ausdruck, der König spricht von Ha-Elohim, der höchste Gott oder der wahre Gott, haben wir gelesen. Also auch sie realisieren, dass der Gott Jonas, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und nicht etwa der assyrische Nationalgott, Assur. So hieß der oberste Gott der Assyrer. Nicht er war der wahre Gott, sondern der Gott, den Jona verkündigte. Und sie nennen ihn Ha-Elohim. Also der wahre Gott in Vers 9 und 10 zweimal. Eindrücklich, Gott wirkt Buße unter diesen Bewohnern. Es gibt eine stadtweite Umkehr und Buße. Vom König sogar unterstützt und formell angeordnet. Es ist ja immer so, wie kommt ein Mensch zur Bekehrung? Das ist etwas so Eigenartiges. Und wir erleben immer wieder, wir können das gar nicht machen. Und es ist auch so eigenartig, was nun wirklich dann die Bekehrung auslöst. Ich habe das auch schon mal erlebt. 2 Jahre später erfahre ich von jemandem, der sich bekehrt hat, einen Vortrag. Das war ein Vortrag über Jerusalem. Und diese Frau habe gesagt, als ich über Jerusalem gesprochen hätte, über diese untreue Stadt, da hätte sie sich darin gesehen. Aber als ich diesen Vortrag über Jerusalem gehalten habe, habe ich überhaupt nicht an diesen Gedanken gedacht, Jerusalem, die untreue Stadt, als Parallele zu uns, als ein untreuer Mensch. Und das hat es ausgelöst. Also wir wissen gar nicht, was von unseren Worten, die wir säen, oder auch von den Schriften, die wir säen, Frucht bringt. Wir müssen es einfach machen. Genauso wie ein Sämann sich nicht fragt, ja, welches Korn wird jetzt etwas bringen? Es wird nicht alles etwas bringen. Aber man weiß, wenn man sät, es kommt etwas. Und das ist Gottes Angelegenheit. Also, es ist wie in Apostelgeschichte 16, Paulus predigt in Philippi. Und wer macht das Lied, der sich bekehrt? Der Herr öffnete ihr Herz. Und das können wir nicht. Wir können nur einfach gehorsam die Botschaft weitergeben wie Jona. Und wir denken, es ist ziemlich strohen, diese Botschaft. So knapp, noch 40 Tage und die Stadt ist umgekehrt. Und die Leute tun Buße. Weil Gott die Buße wirkt. Der Mensch sucht Gott nie. Römer 3 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Aber Römer 2, Vers 4 erklärt, dass die Güte Gottes den Menschen zur Buße leitet. Und so ist es einfach immer ein Wunder, wenn ein Mensch sich bekehrt. Wir müssen uns immer im Klaren sein, wir können das überhaupt nicht machen. Und wir können auch nicht wissen, wo es Frucht gibt und wo nicht. Wir müssen einfach unsere Arbeit treu tun. Aber der Herr macht die Herzen auf. Diese Erkenntnis darf uns aber nicht dazu führen, dass wir denken, kommt gar nicht drauf an, wie wir es machen. Wir schmeißen die Botschaft hin und der Herr macht die Herzen schon auf. Nein, wir sehen auch beim Apostel Paulus, wie er sich Mühe gibt, das Evangelium zu verkündigen und wie er auch, schon in der Apostelgeschichte kann man das schön zeigen, wie er auf das, was die Leute wissen, eingeht, darauf aufbaut und wie er auch in verschiedenen Stufen die Leute weiterführt bis zum Punkt der Bekehrung. Das heißt, wir müssen uns so Mühe geben, wie wenn es von uns abhängig wäre. Und wenn wir das gemacht haben, dann sagen wir uns, und wir können es gar nicht machen. Der Herr muss es bewirken. Das sind so zwei Seiten der Medaille. Aber Jonas Beispiel ist so eindrücklich. Eine knappe Botschaft und es kommt zu einer Erweckung. Und wie war es bei Noah? Der hat 120 Jahre lang gepredigt. Und da kamen 7 Leute zum Glauben. Und das waren alles Leute aus seiner Familie. Niemand von den anderen. Also die Leute, die heute über Erweckung sprechen und die sagen, das hängt ab von unserer Methode, dann gibt es eine Erweckung. Dem muss man sagen, das stimmt überhaupt nicht. Dann hätte Noah etwas falsch gemacht. Und die Bibel macht nirgends Noah einen Vorwurf, sondern sie nennt ihn den Prediger der Gerechtigkeit. 2. Petrus 4. Aber es war praktisch keine Frucht. Aber es war Noahs Aufgabe, seine Botschaft gut weiterzugeben in Treue. Und das Resultat ist Gottes Angelegenheit. Er kann eine ganze Stadt zur Umkehr bringen und in einem anderen Fall 7 aus der eigenen Familie und dann nichts mehr. Die ganze Bandbreite, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Lese ab Vers 1. Und es war übel für Jona, ein großes Übel. Und er zürnte. Da haben wir wieder eines von diesen großen Dingen, ja? Ein großes Übel. Also der war schon nicht aus auf Erweckung, ja? Das Gegenteil. Und da merkt man, es war wirklich nicht von ihm abhängig, ja? Und er betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, war dies nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum kam ich dem zuvor, indem ich nach Tarsis floh. Denn ich wusste, dass du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Bundestreue und der sich des Übels gereuen lässt. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Denn so hatte sich Gott zum Beispiel schon Mose gegenüber vorgestellt, als dieser gnädige und barmherzige Gott. Ich gebe nur die Stelle an. Eine von vielen Stellen. 2. Mose 34, Vers 6. Der Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Wir finden im Alten Testament viele Zitate aus dem Alten Testament. Es gibt dazu, leider nur auf Hebräisch, aber für die, die Hebräisch lesen, ein wunderbares Buch, das heißt Makbilot Bamikra, Parallels in the Bible von Abba Ben David. Es ist ein schmales Büchlein mit all den Bibeltexten aus dem Alten Testament, die es in Parallelen gibt. Und dann aufgeschrieben in zwei Spalten. Zum Beispiel all die Geschichten aus Könige und Chroniker, die parallel vorkommen, sind so wie die parallelen Evangelientexte. Wenn man die vier Evangelien nebeneinander in vier Kolonnen setzt, so setzt er das nebeneinander. Und da macht man gewaltige Entdeckungen, in wie vielen Bibelbüchern Zitate aus anderen Büchern sind. In Jeremia Zitate aus Micha und so weiter. Zitate aus dem Gesetz. Durch das ganze Alte Testament voller Parallelen. Also da wird zitiert innerhalb des Alten Testaments. Und das Gleiche ist ja besser bekannt von Zitaten, etwa 300 im Neuen Testament aus dem Alten Testament. So ist das Alte Testament in sich verwoben. Ja, also Jona zitiert aus der Bibel. Denn ich wusste, dass du bist, und jetzt kommt Poesie, ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Bundestreue, und der sich des Übels gereuen lässt. Er wollte das Gericht für die Assyrer, aber Gott hat ihnen Gnade geschenkt. Und Jona war wirklich am Ende. Vers 3. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir weg. Oder mein Leben. Das heißt also, er möchte sterben. Denn mein Tod ist besser als mein Leben. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du zürnst? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich hin, östlich von der Stadt. Und er machte sich dort ein Laubdach. Oder eine Hütte. Fußnote. Und er saß unter es, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Er sollte also sehen, kommt da irgendeine Armee, gibt es da plötzlich ein Erdbeben oder wie geht das? Und der Herr Gott entbot eine Rizinusstaude und ließ sie zugunsten von Jona über ihn emporwachsen, um ein Schatten über seinem Haupt zu sein, um ihn von seinem Übel oder Missmut, kann man übersetzen, wie in 4 Vers 1, von seinem Übel oder Missmut zu retten. Da freute sich Jona über die Rizinusstaude mit großer Freude. Es ist ganz eindrücklich, wie Gott auf diese Launenhaftigkeit dieses Mannes eingeht. Also, wir wären vielleicht schnell mal bereit, mit so jemand nicht mehr einfach zu diskutieren, doch kein Wert. So launisch. Eben, da sieht er die Erweckung und sagt, also jetzt möchte ich sterben, habe keine Freude mehr am Leben. Und der Herr geht darauf ein und sagt, ist es recht, dass du so wütend wirst? Und er ist so missmutig da und der Herr lässt eine Rizinusstaude wachsen. Rizinusstauden, hier im Hebräischen Kikayon, das sind Stauden, die bekannt sind für ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Und die können also im Mittleren Osten, nahen Mittleren Osten können die so 3-4 Meter hoch wachsen, haben sehr große Blätter. Ideal also für Wanderer im Mittleren Osten, die sich zwischendurch vor der Sonne schützen möchten. Und so lässt Gott also diese Rizinusstaude ganz schnell wachsen. Das Tempo hier überrascht natürlich und ist natürlich wieder ein neues Wunder. Wir haben schon ein paar Wunder gehabt in dem Buch Jona. aber doch irgendwie Wunder, die nicht ganz so ohne Erklärung, Teilerklärung sein können. Wir haben das schon beim Fisch gesehen. Schon ein Wunder, aber es gibt eine kleine Teilerklärung gibt es. Es kann mal sein, dass jemand so überlebt. Und mit dieser Rizinusstaude ist es auch so, man kennt zum Beispiel aus den USA eine Pflanze, die bekannt ist, dass sie innerhalb von Minuten gewaltige Triebe hervorbringen kann. Nun, wenn das schon in den USA möglich ist, heute, warum kann Gott nicht eine Rizinusstaude noch ein bisschen schneller wachsen lassen, als das normal ist? Er, der alles in der Hand hat. Ja, und Jona freut sich so riesig über diese Rizinusstaude mit großer Freude. Nochmals etwas Großes in diesem Buch. Aber dann kommt eine unerwartete Überraschung. Und der Gott, der wahre höchste Gott, entbot am folgenden Morgen beim Aufgang der Morgenröte einen Wurm. Und er stach die Rizinusstaude und so vertrocknete sie. Und das ist tatsächlich bekannt von der Rizinusstaude. Eine kleine Verletzung des Stängels bringt sie zum Verdorren. Und da brauchte es eben dieses Nagen des Wurmes und schon war das Ganze hin. Und er stach die Rizinusstaude und so vertrocknete sie. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entbot Gott einen glühend heißen Ostwind. Und die Sonne stach auf den Kopf Jonas und so sank er schlaff nieder und bat, dass seine Seele, hier wieder Seele im Sinn von Leben, dass sein Leben sterben möge. Also diese Stelle sagt nicht irgendwie, dass die Seele des Menschen stirbt, ja, sondern Nefesh ist oft im Alten Testament einfach das Leben, das natürliche Leben, das stirbt. Dass seine Seele sterben möge oder sein Leben in den Tod gehen möge. Und er sagte, mein Tod ist besser als mein Leben. Also wir erfahren schon ein bisschen etwas über die seelische Konstellation dieses Mannes. Das geht also ziemlich schnell runter, ja. Eben die Erweckung und dann ist er schon fertig am Ende. Ich möchte lieber sterben. Und dann das mit der Rizinusstaude. Und schon ist er wieder überzeugt, ich möchte sterben. Das gibt es auch heute. Menschen, die sehr schnell sagen, jetzt möchte ich sterben, jetzt habe ich so genug. Ja? Und dann gibt es wieder andere, die erleben so viel Schlimmes im Leben und die haben einen Lebenswillen. Ja? Und so sind wir halt unterschiedlich beschaffen. Aber das Schöne ist, dass Gott auf diesen Jona eingeht. Er verachtet ihn nicht. Obwohl er offensichtlich zu schnell sagt, er möchte sterben. Und Gott will ihm dazu damit etwas lehren. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du zürnst wegen der Rizinusstaude? Und er sprach, es ist recht, dass ich zürne bis zum Tod. Also diese Bockigkeit erklärt schon auch etwas, wie das kommen konnte mit der Flucht nach Tarsis. Also sein Charakter ist noch nicht ganz geändert, ja? Wer hat das Buch Jona geschrieben? Es hat Jona geschrieben. Und er musste ja wissen, dass so viele Menschen einmal dieses Bibelbuch, dieses von Gott inspirierte Buch lesen werden. Und das ist schon auch wieder eindrücklich, diese Offenheit, ja? Er hat also wirklich seine Eigensinnigkeit, seine Bockigkeit, seine Launhaftigkeit hat er so offen gelegt. Und damit ist das Buch Jona eigentlich auch ein Bericht über seine Einsicht, letztlich über seine falschen Gedanken und seine falschen Wegen. Und er sprach, es ist recht, dass ich zürne bis zum Tod. Da sprach der Herr, du bist betrübt wegen der Rizinusstaude, um die du dich nicht abgemüht hast und die du nicht großgezogen hast, die als Sohn einer Nacht, da haben wir wieder so einen typischen hebräischen Ausdruck, das heißt also als Produkt einer Nacht, aber wörtlich heißt es hier Ben Laila, Sohn einer Nacht, Sohn einer Nacht, dann mit Zahlwort, entstanden und als Sohn einer Nacht zugrunde gegangen war. Ich jedoch sollte nicht traurig sein über Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zwischen ihrer rechten und ihrer linken Hand unterscheiden können und eine Menge Vieh. Da sehen wir, dass Gott sagt,
er hat sich gekümmert um diese Heiden in Ninive.
Auch in der Vergangenheit. Er ist nicht der ferne Gott, der sich nur um sein auserwähltes Volk kümmert, aber die Heidenvölker einfach so ihren Weg gehen lässt, ohne dass er sich um sie kümmert. Gott sagt, schau mal, für dich war die Rizinusstaude so etwas Wichtiges und dann willst du schon sterben, wenn die Rizinusstaude kaputt geht. Aber ich habe mich bemüht um diese Menschen in Ninive, auch in der Vergangenheit. Das zeigt uns etwas von Gottes Werk an den Heiden, auch bevor das Evangelium zu ihnen gekommen ist. Und ein solches Werk gibt es auch heute unter all den Völkern, die noch nicht erreicht worden sind. Und Gott offenbart sich nach Römer 1 durch die Schöpfung und nach Apostelgeschichte 14 auch dadurch, wie er Fruchtbarkeit, Regen gibt, fruchtbare Zeiten und Fröhlichkeit. Das bezeugt dort Paulus, dass Gott das den Heidenvölkern geschenkt hat. Auch auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17 spricht Paulus davon, wie Gott den Heidenvölkern eben Gutes getan hat, auch in den vergangenen Zeitaltern. Und so sehen wir, Gott hat sich bemüht um Ninive, und das war der Grund, warum es zu dieser Erweckung kommen konnte. Alles, was da unter diesem Heidenvolk schon abgegangen war, da war viel Vorbereitungsarbeit Gottes für diese große Frucht. Ich jedoch sollte nicht traurig sein über Ninive. Und Gott erwähnt ganz speziell die Kinder, die 120.000. Eine wichtige Stelle, weil oft, wenn es Naturkatastrophen gibt, sagt der moderne Mensch, wie kann Gott gerecht sein, wenn er so viele unschuldige Kinder sterben lässt? Aber die Bibel spricht nie über unschuldige Kinder. Denn wir sehen in der Bibel, dass man sehr, sehr früh, auch schon als Kind, wirklich sündigen kann. Aber Gott sagt, dass ihre Verantwortung ist beschränkt. Und darum betont er, sie können nicht zwischen rechter und linker Hand unterscheiden. Und das hat auch etwas zu tun mit der Unterscheidungsfähigkeit zwischen Recht und Unrecht. Das hat auch damit etwas zu tun, wenn kleine Kinder Dinge erzählen. Und es ist überhaupt nicht wahr. Und wenn man dann sagt, das stimmt doch gar nicht, da beginnen sie zu weinen. Ja, also auch die Unterscheidung zwischen Realität und Fantasie ist manchmal ziemlich fließend, ja. Nun, das soll nicht dazu bringen, dass wir sagen, macht doch nichts, Kinder können einfach nicht unterscheiden, sondern man muss ihnen helfen, dass sie diese Unterscheidung machen und lernen eben, diese Unterscheidung zu machen. Man beginnt auch, indem man mal beibringt, wie kann man zwischen rechts und links unterscheiden? Ja, beim Grüßen zum Beispiel ist eine gute Möglichkeit. Ja, man muss sich darum bemühen, aber doch im Klaren sein, ja, in dem Alter ist das halt noch ein bisschen schwierig und dann ist es normal, dass sie halt links grüßen und dass sie eben auch Wahrheit und Lüge noch schnell mal miteinander durcheinander bringen. Sie sind nicht unschuldig, aber sie haben nicht die Verantwortlichkeit wie Erwachsene. Und Gott erwähnt das hier ganz besonders. Wie sollte er eine Katastrophe oder einen Krieg über Ninive kommen lassen und dann diese Kinder? Das geht Gott ans Herz. Und es geht an Gottes Herz auch, wenn in jeder Katastrophe, auch heute, Kinder, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden, umkommen. Und noch etwas. Gott kümmert sich sogar um die Tiere. Und eine Menge Vieh. Vieh Behema ist speziell das Haustier. Also das Tier, das zu Menschen eine Beziehung hat. Wie Rinder, Schafe, Ziegen und so weiter. Aber wir können unseren Kindern ruhig sagen, bis hin zum Kaninchen, ja? Gott hat die Tiere auch gern. Und das hilft uns auch, ein richtiges Verhältnis zu haben zu den Tieren. Nicht ein übertriebenes, das gibt es ja auch, ein völlig falsches, krankhaftes Verhältnis. Aber Gott kümmert sich um das Vieh. Und so heißt es auch in den Sprüchen, dass der Gerechte eben um das Wohl des Viehs besorgt ist. Kümmert sich um das Vieh. Also Tierschutz, durchaus biblisch zu begründen, aber einfach an seiner Stelle, zu Zuerst kommt der Mensch. Zuerst kommen die 120.000. Und das muss man ganz besonders sagen, wenn gewisse Leute sagen, ja, wir müssen die Tiere schützen. Und die gleichen Leute sagen dann, die Frau hat ein Recht auf Abtreibung. Ja, und dann werden 40 Millionen gemäß UNO-Angabe pro Jahr durch Abtreibung getötet. 40 Millionen pro Jahr. Unglaublich. Ja, Gott kümmert sich um die Tiere, aber noch viel mehr um die Menschen. Und auch da müssen wir uns kümmern. Das Buch Jona hilft uns also, ein Herz zu bekommen für die Mission, für die unerreichten Völker und auch für die Völker, wo wir sagen könnten in der Geschichte, die haben ganz schwer gesündigt. Die haben großes, größeres Unrecht getan als andere Völker. Aber gerade sie sollen auch ihnen soll die Gnade angeboten werden. Und so
haben wir also hier ein alttestamentlich wichtiges Buch, das die Heidenmission vorbereitet. Denn später, nach der Auferstehung des Herrn Jesus, als er 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war, ihren Anfang nahm am Pfingsttag. Ja, sehen wir auch diesen Zusammenhang. Tod und Auferstehung und dann die Rettung der Heiden. Wir haben im Buch Jona nicht nur einen Hinweis auf den Herrn Jesus selbst,
dargestellt in Jona, der in den Tod ging und wieder auferweckt wurde im Bild, sondern Seite 2, oberster Punkt, es ist auch ein Hinweis auf die Geschichte Israels. Die ganze Jona-Geschichte. Israel hatte den Auftrag, den Nationen Buße zu predigen. Das finden wir bereits im Alten Testament. Wenn ich zum Beispiel aufschlage in Psalm 105, Vers 1. Da sind manche überrascht und denken, ah, Weltmission, das ist erst im Neuen Testament. Nein, bereits im Alten Testament lesen wir doch Vers 1. Preist den Herrn, rufet an seinen Namen, macht kund unter den Völkern seine Taten. In diesem Psalm hat man auch im Tempel gesungen. Zur Zeit des alten Israels. Macht kund unter den Völkern seine Taten. Und so war Jonas Mission ganz absolut auf dieser Linie. Oder Jesaja 12, Vers 4. Auch dort haben wir diesen Wunsch, den Heidenvölkern Gottes Rettung zu verkündigen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, machet unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Und so ist das Buch Jona also eine wunderbare Vorbereitung für die Heidenmission. Aber Israel hatte den Auftrag, den Nationen Buße zu predigen. Sie versperrten sich jedoch gegen die Evangeliumsverkündigung, die in Jerusalem nach der Auferstehung des Herrn ihren Ausgangspunkt nahm. Der Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8 in einem 4-Punkte-Programm die Weltmission bis ans Ende der Erde angekündigt. Aber dann sehen wir, wie dem von Juden her stark entgegengewirkt wurde. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 15 bis 16 spricht Paulus davon, was er erlebt hat, wie oft Juden, die nicht glauben wollten an Jesus, den Messias, zum Hindernis wurden, dass gerade Heiden gehindert wurden, zum Glauben ans Evangelium zu kommen.
Ja, und so wurden sie ins Völkermeer geworfen. Ab dem Jahr 70 wurde das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut. 5. Mose 28, Vers 64. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und interessant ist eben, dass die Völker in der Bibel oft mit dem Meer verglichen werden. Eine wichtige Stelle, Jesaja 17, 13 bis 14. Die Völker sind wie das unruhige Meer. So kam Jona also in das Völkermeer. Israel zerstreut unter die Völker. Israel sollte jedoch nicht untergehen, sondern wieder ans Land kommen. Und so kam die Zeit, der Fisch bringt Jona und speit ihn am richtigen Ort, in Israel, ans Land, ans Festland. Und so haben wir gesehen, ab dem Jahr 70 wurden die Juden unter alle Völker zerstreut, in einem schrecklichen Sturm. 13 Millionen wurden getötet, durch Krieg und Verfolgung und Hass und Ablehnung. Aber dann, ab 1882, begannen die Juden systematisch zurückzukehren. Bis heute 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten. Ein Wunder Gottes, so wie Jona ans Land gespien wurde. Und nun, die Bibel erklärt uns für die Zukunft, ein reuig umgekehrter gläubiger Überrest wird zum Träger der Segnungen für die Völker werden.
In Offenbarung 7, ab Vers 1, da sind wir bereits nach der Entrückung, da wird gezeigt, wie Gott aus Israel, aus jedem Stamm Israels, wird er 12.000 zur Bekehrung führen, erwecken, sie versiegeln, die werden sich gleich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren und dann beginnen die mit Evangelisation. Und in der großen Drangsalzeit werden dann noch viel mehr Juden, ein ganzer Drittel, wird zum Glauben kommen. Und dann werden sie das erfüllen, was im Psalm 105 steht. Verkündige seine Taten unter den Heiden. Psalm Jesaja 12, Vers 4. Auch dort unter den Heiden verkündigen. So stellt also die Jona-Geschichte, die ganze Geschichte Israels vom Anfang bis zum Schluss eindrücklich dar. Zur Zeit Jonas war Gott Assyrien gnädig, aber nach späterem erneutem Abfall erfolgte das Gericht Gottes. Circa 200 Jahre später, um 612 vor Christus, wurde Ninive zerstört.
Durch die Babylonier, Meder und Skythen. Eine dramatische Sache war das. Das ganze Buch Nahum ist eine Prophetie über diesen Untergang. Hat sich vollständig alle Kapitel erfüllt. Das werden wir bei den nächsten Bibelstudientagen drannehmen.
Die Kämpfe gingen noch ein bisschen weiter. Um 609 vor Christus ging Assyrien definitiv als Weltreich unter. Nun sehen wir, Gott hat Gnade gegeben. Es hat eine Erweckung gegeben, aber das ist auch wieder zusammengefallen. Sind wieder zurückgekehrt in den Götzendienst, die Assyrer, und dann kam das definitive Urteil und das ganze Weltreich brach zusammen. Dann kam Nebukadnezar an die Weltmacht. Und Jeremia sagte, Jeremia 25 und 27, diese Völker rund um Israel werden 70 Jahre dem König von Babel dienen. Und am Ende von diesen 70 Jahren werde ich sie richten. 609, da waren die letzten Kämpfe gegen Assyrien vorbei. Bis 539 im Herbst, im Oktober, da eroberten Kores von Persien Babylon. Exakt 70 Jahre. Und dann kam das persische Weltreich. Jetzt wollen wir schließen mit den praktischen Lehren auf Seite 2 in der Mitte. Versuche nicht, vor Gott zu fliehen. Es ist vergeblich. Zweiter Punkt. Lass dich von Gott beauftragen bezüglich Zeitpunkt, Jona 1, Vers 1, Arbeitsfeld, 1, Vers 1, und Botschaft, 3, Vers 2. Ja, Gott sagt, steh auf, jetzt, ja, jetzt ist der Moment, steh auf, geh nach Ninive, der großen Stadt. Das ist Arbeitsfeld. Gott sagt, wo er missionieren muss. Und dann Kapitel 3, Vers 2.
Steh auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Predigt aus, die ich dir sage. Er konnte nicht fantasieren, was er erzählt, sondern das, was Gott ihm als Botschaft geben wollte. Da ist er beauftragt worden. Nächster Punkt. Vertraue auf den Gott, der alle Naturkräfte in seiner Hand hält. Wir können denken, Gott hat Macht über den Sturm, hat Macht über die Fische, über die Würmer, über die Rizinusstauden, über den schwülen Wind,
über das Los, den Zufall. Alles ist in seiner Hand und so ruft uns das Buch Jona auf, auf diesen Gott zu vertrauen. Nächster Punkt, verurteile bei dir jegliche Jona-Eifersucht. Ich habe extra nicht geschrieben, Jona-Komplex. Weil das wäre eine Anlehnung an Sigmund Freud und das möchte ich gerade nicht.
Es hat also nichts mit Tiefenpsychologie zu tun, sondern einfach die Eifersucht.
Die anderen, die sind mir gleich. Bei uns ist es schön, in der Gemeinde, und wir haben es toll zusammen. Was sollen da neue Leute reinkommen? Und die bringen sowieso alles durcheinander. Und besonders so frisch Bekehrte aus der Gasse, die sind ganz, ganz schwierig. Das macht unsere Ruhe ganz durcheinander, ja? Das ist Jona-Eifersucht. Wo man nur so den eigenen Kreis und mehr will man nicht. Und weiter, habe ein weites Herz für Weltmission. Nach Apostelgeschichte 1, Vers 8. Von Jerusalem bis zum Ende der Welt. Und schließlich, sei bereit, auch deinen Feinden zu vergeben. Denn es ist Gottes Wille. Der Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 44, wir sollen unsere Feinde lieben, für sie beten, ihnen Gutes tun. In Matthäus 6, Vers 12 sagt er, wir sollen so beten, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir uns bewusst sind, wie viel Gott uns vergeben hat, dann können wir besser anderen auch vergeben. Es ist Gottes Wille, und dazu will uns Jona, das Jona-Buch, Mut machen. Jona konnte es auch, denn er hat das Jona-Buch geschrieben. Danke. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das so lebendig und so reichhaltig ist. Jedes Bibelbuch ist wieder so in seiner eigenen Art ein Gewinn und besitzt einen Tiefgang, wo wir Gottes Pläne und Gedanken erkennen können, auch für unser Leben. Wir danken dir, dass wir in diesem Buch Jona so viel Dinge haben, die wir auf unser Leben übertragen können. Hilf uns, dass dein Wort uns auch in unserem Denken und Urteilen doch verändert in dein Bild, dass wir dir immer ähnlicher werden und dass wir auch wirklich diese Retterliebe bekommen, von dir ins Herz gelegt, die du bei uns sehen möchtest. Danke für deine Gnade. Und es ist uns bewusst, wir sind noch nicht in der Zeit der Gerichte. Wir sind jetzt noch am Ende der Gnadenzeit und wir dürfen die letzten Menschen zu dir, Herr Jesus, rufen. Und da bitten wir dich, hilf du uns, dass wir freudige Zeugen sein können, die sich Mühe geben, diese Botschaft weiterzugeben. Aber Herr, wir möchten auf dich vertrauen, dass du immer wieder uns erleben lässt, wie du Herzen von Menschen auftust. Und es freut uns jedes Mal, wenn wir wieder erleben, wie Menschen zur Buße kommen und deine Retterhand ergreifen. Amen.